palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti. Die 44. Folge der Staffel 6 ist die Abschlussepisode dieser Staffel und es ist die versprochene Saisonrückschau mit Christian Bernhard, den ich ganz herzlich begrüße, plus sein Lüfter. Ich hoffe, man hört ihn jetzt nicht.
Ich habe mir Verstärkung mitgebracht. Ja, hallo Mario, gut. Hallo Marius.
Hi.
An dieser Stelle ist es Sonntagabend, wir nehmen auf, da gleich tatsächlich noch ein Testspiel der Squadra Azzurra ansteht gegen Bosnien-Herzegowina. Das schafft es hier nicht mehr in die Folge, aber zum Staffelende kann ich euch verraten, es wird ein Euro-Spezial geben und da möchte ich auch gleich die Frage von Luca, der zweimal nachgefragt hat via Spotify, ob denn auch Stadionerlebnisse gewünscht sind von Europameisterschaftsspielen der Squadra, selbstverständlich. Denn wir werden aufnehmen, vor allem auf jeden Fall einmal nach dem ersten Spiel mit dem lieben Thomas Hörner, der für die Süddeutsche Zeitung als rasender Reporter für die italienische Nationalmannschaft zuständig ist, auch im Trainingslager ist und auch bei den Spielen ist. Und Luca ist, glaube ich, dann beim letzten Spiel gegen Kroatien. Das Kroatien-Spiel ist das letzte.
Keine Ahnung.
Jetzt kommt erst Albanien, dann Spanien, dann whatever. Auf jeden Fall werden wir die Vorrunde zumindest auf jeden Fall mit zwei Folgen covern und die Squadra ein bisschen hochleben lassen. Wir können an dieser Stelle auch einmal Carrarese hochleben lassen. Die sind aufgestiegen in die Serie B nach 76 Jahren zurück in den ersten zwei Spielklassen. Giuseppe hat sich noch bei mir gemeldet mit vielen spannenden Dingern, hat gesagt, dass Carrarese lohnt sich auf jeden Fall die Reise. Können wir vielleicht mal wann anders ausführlicher drauf eingehen. Gute Fankultur dort, glaube ich auch die politische Richtung der Region und der Fans da eine bessere als die, die jetzt gerade bei der Europawahl rausgekommen ist. Keine Grüße. Ansonsten noch unfußball-related und auch mit keinem Italien-Bezug wollte ich einfach sagen, Carlos Alcaraz, ich küsse deinen Tennisschläger. Danke dafür gerade und herzlichen Glückwunsch. Ja, und wenn ihr die Folge hört, ich weiß noch nicht ganz genau, warte mal, hier läuft gerade Mario, wann machst du die Folge fertig? Montagabend vielleicht erst? Okay, dann hört ihr die Folge vielleicht jetzt gerade am Dienstag, kommt sie raus. Ich habe gerade nochmal nachgefragt, vorher wird es wahrscheinlich nichts. Es ist schon ein wenig her. Ich habe mir aufgemacht, mein lieber Christian, unsere Saison-Tabellentipps von vor der Saison. Ich habe sie
bitte
noch gefunden.
Nicht. Bitte nicht.
Du bist einen Schritt weiter als wir zwei, glaube ich.
Ja. Und ich kann euch nochmal sagen, dass ihr auf jeden Fall eine Woche Schonfrist bekommt, denn wir werden heute unsere Top 11 der Saison aufstellen und ihr habt auf jeden Fall noch teilweise Nachholbedarf, schickt uns da gerne noch dann auch von uns inspiriert mit dann besseren Vorschlägen. Bis nächste Woche eure Vorschläge für die Top 11 und dann gibt's da die Community Squadra nachgereicht.
Ganz ohne Lobbyarbeit. Und wollen wir einmal kurz die zwei Sachen, die uns Richard geschrieben hat, mitnehmen?
Ja, sehr gerne.
Ja, der hat, der gerichtet nämlich einmal liebe Grüße an dich aus, denn dass er sich auch den freshen Adidas-Anzug von der Squadra gekauft hat, deshalb, also du. Und ich musste so lachen bei dem Vergleich zwischen Opa und Berlin-Hipster, Ballonseide macht es möglich. Und ja, auch ich spucke auf die Preispolitik von Adidas, noch mehr spucke ich jedoch auf die Idioten, die das Zeug online wegkaufen, um es dann bei Kleinanzeigen etc. mit einem dicken Aufschlag weiter zu verticken. Das verstehe ich sehr gut als regelmäßiger Konzertgänger. Zweiter Take, mein heimischer Herzensverein Carl Zeiss Jena spielt am 30.07. seine Stadioneröffnung gegen niemand Geringeres als Sampdoria. Sollte es jemanden aus der Community geben, der diesem Spiel beiwohnen möchte, kann er sich bei mir melden. Gerne meinen Nickname vorlesen. Das ist bei Instagram und da heißt er Rich0410. Also, wenn ihr zum Spiel von Jena gegen Samp geht, meldet euch auf jeden Fall bei Richard. Ich kann dann schauen, was sich mit Tickets machen lässt, schreibt er.
Sehr gut. Das ist auch mal ein Angebot. Ja. Ich glaube, ich schaffe es am 30.07. nicht nach Jena, aber es gibt auf jeden Fall schlechtere Vereine, um sein Stadion zu eröffnen, würde ich sagen.
Das ist korrekt.
So, wollen wir reinstarten in unsere... Christian, ne, du hättest den Trainingsanzug lieber noch von Diadora gehabt. Aber das...
Ja, da kamen Diadora-Vibes auf, muss ich sagen, als du das gepostet hast. Haben sie gut kopiert. Oder sich angelegt. Logischerweise nicht kopiert.
Das wollen wir auch sagen, sonst kriegen wir noch Post aus Herzogenaurach. Ich würde sagen, wir gehen einmal die Tabelle von unten nach oben durch. Vorher möchte ich uns alle drei einmal damit konfrontieren, weil das habe ich mir auch aufgeschrieben, wen wir als Torschützenkönig getippt haben. Wir haben alle drei Osimhen als Torschützenkönig getippt. Ich glaube, im späteren Verlauf der Sendung werden wir ihn auch dann im Zuge der größten Enttäuschung der vergangenen Spielzeit nochmal mit ins Boot holen müssen. Und wisst ihr noch, wen ihr als ersten Trainerwechsel getippt habt?
Di Francesco oder... Daversa, ne?
Di Francesco war es, bei allen dreien.
Ja, okay.
Er hat bis zum Ende durchziehen dürfen, ist dann aber abgestiegen und deswegen würde ich ganz gerne auch mit den drei Absteigern anfangen. Vielleicht ganz kurz, Salerno, also außer schlechtes Karma. Christian, was hat aus deiner Sicht, was ist da schiefgegangen? Weil wir hatten sie im Übrigen alle auf Rang 14 getippt, die USS. Ja. Was ist denn da los gewesen?
Ja, der Kader war es ja auch gut gewesen, eigentlich.
Also ich konnte es nicht glauben, aber ich glaube, es stimmt, dürft mir gerne gleich korrigieren. Aber falls man als Club in einer Saison doppelt so viele Trainer wie Sieger in einer Saison hat, dann glaube ich, wird es relativ schwierig, sich zu retten. Und wenn ich richtig liege, ist es besser lernen oder falsch. Sie haben zwei Spiele gewonnen und hatten vier Trainer in dieser Saison.
Ja, stimmt, krass.
Wahnsinn.
Ja. Das hat mich auch sehr grinsen lassen. In diesem Fall eher ein negatives Grinsen aus Salernitaner Sicht. Ja. Also was war, kriegen wir es hier noch zusammen? Paulo Sosa, Inzaghi, Liberani für einen Monat und Colantuono, das Ganze mit 2 Siegen garniert. 81 Gegentore, würde man sagen, verdient, da kann man kaum absteigen.
Ja. Und dann auch noch so den Boateng-Transfer zwischendurch, hat sich ja jetzt auch irgendein Verein aus Österreich bemüßigt gefühlt, ihn jetzt zu holen. Ich würde mal sagen, der Karrierewerdegang, den hat er sich verdient. Ich finde, bei Sassuolo ist es ein bisschen schwieriger, das einzuschätzen. Ne? Beim vorletzten, ich gebe euch mal kurz mein Take dazu, dass es so ist am... Also ich meine, wir haben ja oft irgendwo diesen Hoffenheim Italiens Vergleich so gemacht, aber es ist ja durchaus eine Mannschaft beziehungsweise auch eine Region, da ist kein richtiger Druck oder Zunder da hinten, man entwickelt sich da, man schafft Talente, die aber alle überhaupt gar nicht dann für den Abstiegskampf gemacht waren und dann... Ich würde ja nicht sagen, dass sportlich gesehen das Fehlen Berardis das Große ausmacht, aber ich glaube, wenn der hat eigentlich den Laden die letzten Jahre immer zusammengehalten, oder siehst du das anders?
Klar, logisch, also der Ausfall von Berardi hat die sicher, bin ich auch bei dir, hat die, glaube ich, mehr getroffen als nur sozusagen das Spielerische, aber ich bin auch bei deinem ersten Punkt, das ist ja, Sassuolo hat ja seit Jahren spielen die eigentlich Spielzeiten, wo es eigentlich im März mehr oder weniger für die Saison zu Ende ist. Weil es A, nach oben halt doch nicht ganz reicht quasi, um dann vielleicht bei den großen 7-8 anzuklopfen, aber B, nach unten halt Abstand immer viel zu weit war, dass also nichts mehr passieren konnte. Und dieses Jahr, das war für mich wirklich der klassische Fall, dass eine Mannschaft da irgendwo reinrutscht, wo die halt absolut nichts verloren hat, einfach vom, wie soll man sagen, von der Herangehensweise. Und anscheinend, ich meine, die hatten genug Alarmglocken, glaube ich, aber anscheinend waren die auch nicht laut genug. Also für mich war das jetzt echt ein klassischer Fall von, wie du sagst, viele Spieler, die überhaupt nicht mit so einer Konstellation gerechnet haben, die überhaupt nicht für den Abstiegskampf gemacht waren, die auch in den Abstiegskampf reingekommen sind, wo alle anderen extrem im Abstiegskampf drin waren, denn für alle 5, 6, 7 rundherum war klar, dass das die Saison sein wird. Das Roll hat wahrscheinlich wieder gedacht, ach, wir werden wieder gemütlich 10.11. Und als sie dann da reingerutscht sind, dann haben die nicht mehr den Schalter gefunden. Also muss ich sagen, ich habe auch an andere Ligen gedacht. Ich habe aber lange nicht mehr eine Mannschaft gesehen, die diese Situation nicht annehmen konnte.
Hm. Ja, ich glaube, ich erinnere mich so symptomatisch. Klar, ich habe nicht alle Spiele von denen gesehen, aber Marius, erinnerst du dich? Wir haben einmal über ein Spiel gesprochen. Das war das Heimspiel gegen Lecce, meine ich, dass ich irgendwie mir 90 Minuten im Zug angeguckt hatte.
Das 0-3, wo, ne?
Ja, wo irgendwie dann auch ein Torstwedt, glaube ich, beim Defensivzweikampf bei der eigenen Ecke irgendwie gegen Kopfball, Gegentor und der nicht mal, also die Füße noch den Boden berühren, während der ins Kopfballduell geht. Und da habe ich auch gedacht, also ihr checkt es nicht. Ich glaube, ihr checkt einfach nicht, was los ist. So platt es dann auch ist.
Aber tatsächlich, ich habe gerade noch mal auf die tabellarische Entwicklung geguckt. Und klar, die standen immer, also fast die ganze Saison, relativ weit unten drin. Immer so lange auf dem 15. Und tatsächlich dann als Berardi, der hat ja vor seinem Achillessehnenriss auch noch eine Meniskusverletzung gehabt im Januar. Und ab dann, also als der dann weg war, hatte vorher 17 Spiele, 9 Tore, und als er dann weg war, ging es dann eben richtig bergab. Also dass er den Laden sozusagen zusammengehalten hat, das lässt sich, glaube ich, auch daran ein bisschen ablesen.
Ja, und zwei ganz kurze Dinge noch, was ich auch sensationell finde, ist, dass Sassuolo 30 Punkte geholt, 9 davon gegen Inter und Juve.
Natürlich.
Nämlich die 6 gegen Inter, beide Spiele gewonnen, 1 gegen Juve. Also ein Drittel der Punkte haben sie gegen Inter und Juve geholt, sind trotzdem abgestiegen. Und ich finde, weil jetzt Berardi, ja, aber sie haben halt auch an Leuten festgehalten, gerade Consigli und Ferrari, die ja über Jahre getragen haben, aber wo das, glaube ich, auch auf dem Niveau nicht mehr gereicht hat. Also da würde ich schon auch nochmal einen Vorwurf machen, denn da kommen wir noch bei den anderen dazu. Ein paar, die unten drin waren, haben Winter schon probiert, nochmal Akzente zu setzen. Das hat im Winter so gut wie gar nichts gemacht. Und da, glaube ich, haben sie sich extrem verkalkuliert. Eigentlich, wie es Marius gesagt hat, die waren ja schon immer so ein bisschen in der Richtung. Vielleicht hätten sie da auch nochmal gesagt, ein bisschen nachjustieren, weil gerade die Verteidigung, was zweitschlechteste Abwehr, also die waren ja immer schon wackelig, aber diese Saison war es nochmal wackeliger. Ich glaube, im Schnitt waren es 3 Gegentore im Spiel. Ja, dann wird es schwierig.
Ja, Kumbulla haben sie im Winter geholt.
Ja, und der war leider...
Hat leider nicht geholfen.
Ja, genau. Ja. Leider alles andere als geholfen. Ja,
aber ich weiß auch, ne, gegen Ferrari, also 1 von 10 Sprintduellen gegen den gewinne ich auch an einem guten Tag, muss ich inzwischen sagen.
Ja, nochmal, die haben ja, ich meine, die hatten ihre Berechtigung immer in einem anderen Kontext, aber jetzt so langsam, wenn du dich auf die jetzt auch mal verlassen musst, in den Consigli, finde ich, passt da leider auch rein. Er hat wahnsinnig viel für die geleistet, aber irgendwann ist dann vielleicht halt auch der Punkt, wo es dann nicht mehr reicht.
Ja, also die Momente, er hat ja immer schon immer haarsträubende Fehler gemacht, aber das dann immer ausgeglichen mit Spielen, wo er halt alles gehalten hat. Und diese Momente sind halt diese Saison nicht mehr so richtig da gewesen.
Wir alle drei haben den dritten Absteiger Frosinone auf Rang 20 getippt. Ah, der Vollständigkeit halber. Sassuolo hatte ich auf 12, Marius auf 13. Und Christian hatte sie sogar auf 11 oben drin. Wow. Frosinone.
Da kann ich ja stolz auf mich sein.
Frosinone hatten wir alle auf dem letzten Platz. Und da musste ich mir schon Sachen von Marcel Seufert, Christian, anhören. Irgendwann zu Beginn der Rückrunde auf dem Flur in Ismaning. Da als Frosinone noch aussah wie, ja, also in den gefilden Genua, wobei Genua war da, glaube ich, auch schon ein bisschen besser, aber da hat man gedacht, hui, Eusebio, was zauberst du da zusammen? Und dann, ja, kam jetzt gerade wie bei mir mitten im Halbsatz, zur Halbsaison, der komplette Einbruch. Und dann natürlich mit einem dramatischen Ende, dann zugunsten, wir haben auch hier drüber gesprochen, zugunsten Empolis, das dann natürlich extrem bitter auch noch ist. Aber irgendwie finde ich unterm Strich, gerade aufgrund der Rückrunde, ist es dann auch der richtige dritte Absteiger. Oder siehst du es anders?
Boah, ich muss sagen, da hinten hätte es 2, 3 andere auch treffen können. Also Das war so eng alles, was halt so bitter ist. Und da finde ich, muss man halt schon auf dieses letzte Spiel dann schauen. Gar nicht auf Empoli, dass Empoli das noch in der Nachspielzeit macht, sondern wirklich auf sich selbst. Und Frosinone hatte halt im Heimspiel gegen Udinese, sie hatten es halt doppelt in der Hand, Sieg oder Unentschieden. Sie hatten 2 aus 3 und haben es dann nicht gemacht. Kommen wir danach auch noch, weil Okoye auch ein paar großartige Sachen gemacht hat. Und irgendwie hat es dann so gepasst, dass es, weil es hier wirklich spielerisch, finde ich, auch in der Rückrunde, da gab es viele Spiele, wo sie zwar nicht mehr gepunktet haben, aber richtig gut mitgespielt haben. Ich kann mich an ein Spiel gegen die Roma erinnern, das war Heimspiel gegen die Roma. Ich glaube, das verlieren sie am Ende 0-3, aber da haben sie mit der Roma in der ersten Hälfte nicht nur auf Augenhöhe gespielt, sondern müssen eigentlich in Führung gehen. Also ich fand es dann wirklich sehr bitter, wie es für Frosinone lief und gerade für die Francesco, weil wie wir es ja hatten, wir hatten ihn alle, ich kann mich noch erinnern, wie wir gesagt haben, ja, das wird, ein paar Wochen wird das dauern. Und dass es ihn dann jetzt am Ende trotzdem betroffen hat, weil davor kannst du dir halt auch nichts kaufen, auch wenn es erst am letzten Spieltag war. Das ist schon bitter, weil ich finde, sie hatten schon viele gute Sachen auch. Rein die ganzen Jungen, die wir ja oft angesprochen haben. Sie haben echt auch teilweise einen feinen Ball gespielt, aber ja, wenn du dann so runtergehst, dann ist es doch bitter.
Das ist so italienische Florian Kohfeldt, ne?
Oha.
Ja, weil dann mit diesem Zauberfußball, du hättest halt zwischendurch mal 3 Spiele 1-0 gewinnen müssen, dann wäre das Ding durch gewesen. Aber das, dafür waren sie auch nicht gemacht, so Fußball zu spielen, würde ich mal sagen. Aber
sie hätten auch nicht von Daniele Rugani in der 95. das Gegentor schlucken müssen zum 2-3. Aber.
Ja, es gibt so viele Momente. Einer, der ist mir wirklich hängen geblieben, der liegt zwar länger zurück, aber es war ja auch dieses legendäre Spiel in Cagliari, wo sie bis zur 72. 3-0-4 und am Ende 4-3 verlieren.
Stimmt.
Und wenn du dir das jetzt, ich weiß, es war sogar noch in der Hinrunde, also da brauchen wir jetzt nicht anfangen, ja, was wäre wenn, aber ja, Cagliari 2 Punkte weniger, sie einen mehr, wissen wir, was passiert wäre. Also sie hätten mehr als genug Situationen gehabt, ja, dass es in Richtung hätten drehen können.
Ja. Aber vor allem, wenn du auswärts 3-0 führst, ne, dann ist dann doch vielleicht eher Tim Walter Fußball gewesen.
Ja. Ich glaube aber. Auch mit meinen Vergleichen. Ey, ich meine, der hat es zu Hull City geschafft, ne? Also bitte. Ich glaube, Di Francesco hat sich trotzdem viel Kredit zurück erspielt, oder? Also ich meine, er ist jetzt ja auch schon wieder in der Auslosung für den einen oder anderen Trainerjob in der Serie A gewesen. Zumindest im Blätterwald. Ich glaube, dass man ihn als erste Trainerentlassung zwingend nimmt, je nachdem, was sein nächster Job wird. Ich glaube, das ist nicht mehr gegeben. Oder was meinst du, Christian?
Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also nochmal, alles, was er spielerisch gemacht hat, definitiv, da hat er sehr viele, glaube ich, nochmal ganz anders auf sich schauen lassen. Aber am Ende, glaube ich, ist es schon auch das Business, dürfen wir nicht vergessen, er hat sie halt trotzdem, sie sind mit ihm abgestiegen. Wenn wir jetzt seine letzten Stationen anschauen, dann waren die halt leider jetzt auch die halt definitiv, da war keine von Erfolg gekrönt. Also, ich bin bei dir, ich glaube auch nicht, dass der komplett raus ist aus dem Karussell. Aber ich glaube schon, dass ich gerade vielleicht auch im Club, der weiß, wir müssen wieder gegen den Abstieg spielen, sich dann vielleicht schon auch die Frage stellt und sich die Rückrunde von Francesco anschaut. Deswegen finde ich es ja so bitter, weil da war wirklich sehr viel Gutes dabei. Aber am Ende, ja, stehst dann halt trotzdem leer.
Auch eben aufgrund des späten angesprochenen Treffers von Empoli dann den ersten Platz über dem Strich einnehmen. Da lustigerweise, ich habe es ja angedeutet gehabt, Marius, ne, dass ich im Stadion auch teilweise manchmal das Gefühl hatte, dass die Roma da nicht ganz bei der Sache war. Da haben wir so ein paar Empoli-Verschwörungsaccounts auch nochmal dieses Tor von Young. Ich habe mir das doch 2-3 Mal angeguckt. Es ist schon wahnsinnig schlecht verteidigt von der Roma. Also die waren also der erste Ball, den sie im Mittelfeld verlieren, dann gehen die durch 2-3 Spieler durch und dann fliegt Svea wirklich auch noch langsamer um als eine Bahnschranke. Also wie gesagt, ich schließe mich da nicht an Schiebungsverschwörungen, will ich mich nicht anschließen, aber es hatte schon ein Geschmäckle. Auf der anderen Seite, Christian hat es auch gesagt, sie hatten es halt selber in der Hand gegen Udinese, ne? Also du musst dann da auch irgendwie nicht auf die Roma zeigen.
Und ein Satz noch dazu, weil ich glaube, Mario, du aus dem Stadion wusstest, also Niang hätte da vielleicht gar nicht mehr auf dem Platz stehen können, sollen, müssen. Da gab es ja auch eine Schiedsrichterentscheidung, die durchaus fragwürdig war, bevor er dann die gute Macht in der Nachspielzeit. Und das Zweite, aber was ich sagen wollte, Frosinone-Präsident hat sich total fair hingestellt, gesagt, wir wollen jetzt gar nicht nach Empoli schauen, sondern wir hatten es in der Hand, wir hatten lang genug Zeit und hat wirklich überhaupt nicht diese Karte gespielt, die ja sehr oft gespielt wird, von wegen, die anderen sind schuld, der Schiri ist schuld, der Rasen ist schuld. Also es war sehr smart und sehr elegant von Frosinone, so einem bitteren Moment, weil ja, die Bude hat es ja trotzdem gereicht. Also da haben sie wirklich auch in Italien einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen, weil sie eben nicht auf die Tränenbrüse gedrückt haben. Ach, warum verteidigt die eingebunden zu Ende. Also das sehr positiv hängen geblieben, also quasi mit Ehre, dann dieses so bittere sportliche Resultat.
Ich hatte Empoli tatsächlich auf 18 getippt, also haben mir 2 Minuten gefehlt, um für den ersten Treffer. Ich guck mal kurz, Marius hat sie auf 16 und Christian hat sie auf 17 getippt. Das ist der erste Punkt für Christian, würde ich sagen, an dieser Stelle.
Wow. Der hat sich ja angedeutet in Minute 92, oder? An Spieltag 98.
Ganz kurz, ist Davide Nicola der erste Trainer? Wollen wir das für die Saisonvorschau jetzt schon mal 2 Monate vorwegnehmen? Ist Davide Nicola der erste Trainer, der fliegt?
Die Quote dürfte nicht die schlechteste sein.
Jetzt fängst du mit den negativen Sachen an. Jetzt müssen wir doch erstmal sagen, Davide Nicola ist Gottvater auf Abstiegskampf. Also das ist ja wirklich, also was ich glaube, es war jetzt den 5. den er gerettet hat. Also das ist schon großes Kino. Also was der Mann, egal in welcher Situation, er wuppt's.
Ja. Alle Abstiegskandidaten sind jetzt schon frustriert, dass sie ihn nächstes Jahr nicht verpflichten dürfen, wenn er mit Empoli die Saison anfängt.
Stimmt. aber weiß man da, ist er diesmal jetzt wieder wandern gegangen oder so, Christian? Das war ja in Salerno die Geschichte, ja, ne? Oder so, dass er mit dem Rad irgendwo hingefahren ist.
Ich würde gerade sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass er entweder auf dem Rad irgendwo sitzt und eine nicht allzu kleine Tour macht. Denn der Mann ist auch ziemlich fit abseits des Fußballplatzes, ja.
Punktgleich mit Empoli, Cagliari, auch da müssen wir den Trainer natürlich nochmal, wir haben schon drüber gesprochen, Christian, mit Marius in der Folge, aber das vielleicht sozusagen gebührt dir nochmal die Gelegenheit, Claudio Ranieri hochleben zu lassen, die ich und Marius jeweils auf 17 getippt hatten. Und da muss ich sagen, Christian, direkt Punktabzug, du hast nämlich Cagliari auf 19 getippt gehabt. Warum waren sie dann doch so gut?
Ja, vielleicht, weil sie Claudio Ranieri haben, ja. Also, ja, ich finde, die ganze Cagliari-Geschichte muss man ja über Ranieri erzählen. Ich meine, ihr habt es sicher auch schon mehrfach erzählt. Aber allein dieser smarte Move da im Februar, glaube ich, war es, sozusagen seinen Rücktritt einzureichen und dann sozusagen vor den Spielern gebeten werden. Nein, 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 Mister, wir brauchen dich. Und dadurch halt sozusagen so einen neuen Funken quasi zu erzeugen. Ja, sieht man halt, wie viel Wasser der gute Mann gewaschen ist und dass es dann halt wieder hinbekommen hat. Auch so schön, dass sich der Kreis schließt. In Cagliari hat er seine Trainerkarriere begonnen. Jetzt gefühlt 30 Jahre noch mehr, wahrscheinlich später. Ich habe jetzt nicht die Jahreszahl genannt, dass das Ganze dann so ein Ende nimmt, ist logisch großartig. Und Cagliari hat uns ja auch viele Spiele, wenn ich mich erinnere, sie haben gegen Inter gepunktet, sie haben gegen Juve gepunktet. Also sie haben ja auch gegen die Großen sozusagen, das sind ja immer wieder schwer gemacht. Und sie haben, deswegen habe ich es vorhin mal angerissen, im Winter halt auch clever nachverpflichtet. Sie haben Gaetano geholt, der sau wichtig war in der Rückrunde von Napoli. Und sie haben Jeremina geholt, der hinten total mit Dossena total den Ladenzentrum stabilisiert hat. Also nicht nur Ranieri hat da vieles richtig gemacht, sondern auch der Club hat erkannt, dass man ein bisschen was machen muss. Und dann finde ich, wie sie es gelöst haben, stark, schöne Geschichte.
Ja. Vor allem auch so eine Mannschaft, die halt, wir hatten genug Nachspielzeit, ja. Irrsinn, ne? Aber bei denen wirklich eine, die bis zum Ende eben immer eklig gespielt hat.
Wie viele Pavoletti-Tore gab es in 90 plus? Keine Ahnung. Ja, das ist, ich meine, da kann man jetzt auch, wenn das zweimal ist in 38 Spieltagen, dann kann man vielleicht sagen, es ist Zufall. Aber bei ihnen war das schon sehr, sehr oft. Also da war es dann vielleicht auch nicht mehr Zufall. Also,
ist das Bayer Leverkusen von Italien.
Sehr schön.
Ein Punkt davor auf Rang 15 ist am Ende Udinese eingelaufen. Da mal ganz liebe Grüße an den Michael, ne? Mit seinem Tipp, wie war der Take? Marius, dass unter Cannavaro nächste Saison ein ähnliches Ding dann vollzogen wird wie mit Thiago Motta. Das
ja,
kann
genau.
man an der Stelle mal beerdigen, denn Fabio Cannavaro, ich habe gerade vorhin nur kurz die Schlagzeile gelesen, ohne jetzt noch hintergründig da einzusteigen. Aber Christian, also der macht das so gut, die holen den, der holt den Klassenerhalt, auch irgendwie mit vielen souveränen 1-0-Siegen, wie man es halt so macht als Udinese. Und jetzt haben sie sich darauf geeinigt, dass er halt nächstes Jahr nicht mit am Start ist. Das gibt es doch auch fast gar nie.
Warum? Also ich glaube, sie haben sich nicht darauf geeinigt, sondern aus Cannavaros Sicht, er wurde geeinigt darauf. Denn er hat jetzt ja einen langen, er hat sich ja zu Wort gemeldet und hat da ganz klar gesagt, ja, er wäre sehr gerne geblieben, er hätte sehr gerne mit der Mannschaft daran angeknüpft, was sie jetzt eben unter Anführungszeichen, wie er es genannt hat, Großartiges geleistet haben. Ja, das war eine klare Pozzo-Entscheidung. Also das war jetzt nicht von wegen, da ging es jetzt glaube ich auch nicht um Geld oder so, sondern die Pozzos haben ihn anscheinend als denjenigen gesehen, der ihnen in den letzten 5 Spielen ohne Niederlage das Ding halt noch in den Hafen reinfährt, aber anscheinend nicht als denjenigen, dem sie das Schiff dann auch von Anfang an wieder anvertrauen. Bin gespannt, wem sie jetzt aus dem Hut zaubern.
Tatsächlich habe ich gerade gesehen, vor 4 Tagen ist der Name Di Francesco da gefallen. Also schauen wir mal, aber
das ist sozusagen wie ja. die Familie Pozzo wieder spielerisch und in die Zukunft gewandt ja. Und dann müssen sie im Winter wieder 10 Spieler aus Watford holen, oder ja. was?
Das ist ja auch, also die Pozzos sind ja auch für ihre rationalen Trainerentscheidungen bekannt.
Ja, da, also ein Satz vielleicht noch dazu, weil da muss man, glaube ich, halt auch nochmal wirklich auf dieses letzte entscheidende Spiel gegen Frosinone, weil da hätte es halt auch in die Hose gehen können aus Udinese Sicht. Und da war halt Okoye, der Mann. Also wirklich der Torhüter, der, also einer war brutal, den er rausgeholt hat, der zweiter war sehr, sehr stark. Und das war dann vielleicht eine der wenigen Entscheidungen in dieser Saison. Silvestreben, der halt auch, da sind wir vielleicht wieder, Consigli durfte zu Ende spielen, Silvestre durfte halt nicht mehr zu Ende spielen bei Udinese, obwohl er sehr viele Jahre auch eher definitiv der verlässliche Mann war. Aber da haben sie halt erkannt, da muss vielleicht was Neues probiert werden. Und auch Heuer hat sie mir hinten raus jetzt wirklich gerettet. Also das kann man sagen, dass die Entscheidung dann schon eine sehr, 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 sehr gute aus Udinese Sicht
war. Okay, ich hatte sie im Übrigen auf Rang 15. Treffer.
Stark.
Ich gucke, Marius hatte sie auf 12.
Uiuiui, ja.
Und Christian auf die 13.
Mhm. Kleines Quiz noch. Werfe ich mal was ein. Wisst ihr, wie lange Udinese schon in der Serie ist?
Sind die sind in den 2000ern, sind die irgendwann mal abgestiegen?
Nee. Eben, genau. Also ich krieg's jetzt auch nicht mehr genau, ich glaube im Kopf zu haben, dass es sogar 1994 ist. Also die müssten jetzt um die 30 Jahre in Serie eben oben sein. Also wenn die runtergegangen wären, da wäre echt eine Ära zu Ende gegangen, aber sind sie halt nicht. Deswegen geht's weiter.
Mario scrollt.
Ich scrolle und
sagt,
es
die
ist
Lösung?
1992. Nee, 95. Dazwischen sind sie nochmal wieder abgestiegen. Ja, 95.
Ja, sehr gut, Christian.
Also schon auch beeindruckt, ja.
Ja.
Bringt uns zu unserer 14 Lecce. Doch mehr als souverän. Also die hatten ja schon so 2-3 Matchbälle liegen gelassen zwischenzeitlich mal. Aber im Endeffekt sind es dann auf dem Papier nur 3 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, aber man hatte sich nie so richtig Sorgen gemacht, so im letzten Saisondrittel, hatte ich zumindest das Gefühl. Marius und ich hatten sie auf die 19 getippt und jetzt gucke ich mal.
Ich glaube, ich auf die 18.
Du auf die 18, ja. Genau so ist es.
Und sie uns alle positiv überrascht. Ja, also ich muss sagen, Respekt an Lecce schon wieder. Lecce hat das Gehaltsgefühl oder die Gehalts sozusagen Budget mit 15 Millionen brutto. Abstand das kleinste Budget für Gehälter in der Serie A. Anscheinend auch eines der kleinsten in ganz Europa, also wenn man Top-Ligen hernimmt. Und allein aus der Situation aus wieder, muss man glaube ich Corvino nennen, den alten Sportdirektor Fuchs, der da Jahr für Jahr halt irgendwie schafft, echt mit kleinen finanziellen Mitteln das Ganze irgendwie jetzt im zweiten Jahr. Letztes Jahr war es Baroni. Dieses Jahr müssen wir, glaube ich, auch alle drei. Ich glaube, wir hatten da Werster, glaube ich, alle so als potenziellen Kandidaten nach die Francesco gleich zu fliegen. Der hat es auch sehr, sehr lange sehr gut gemacht und ist aus anderen Gründen musste er gehen. Aber sportlich kannst du dem in der Saison auch keinen Vorwurf machen. Dann haben sie mit Gotti da auch die richtige Entscheidung getroffen, als sie da wirklich aus dem Nichts heraus da was machen mussten. Und dementsprechend, ja, echt Respekt, was Lecce da macht. Eine Zahl noch dazu, Kjulmand, der Wegner, den sie letztes Jahr verkauft haben, den haben sie für 18 und 19 verkauft. Also mit der Kohle von dem einen Verkauf haben sie sich den kompletten Kader für diese Saison bezahlt. Also das, glaube ich, darf man auch mal hervorheben, dass das, was Covino da immer macht, ein ganz großes Glied ist.
Ja, und ich glaube, da sind stehen bestimmt die nächsten Talente auf seinem Scouting-Zettel stehen schon in den Startlöchern und da wird es dann nächste Saison auch den einen oder anderen geben, der da wieder dann den Durchbruch schaffen wird. Und das auch immer mit einer, irgendwie immer mit einer coolen Spielanlage und natürlich auch halten die Fahne des Südens hoch und so, das ist schon cool, das ist sympathisch. Gucken wir den Transfersommer mal an und wen sie dann alles holen, die ich nicht kenne, aber dann ich tippe sie nicht als Absteiger, glaube ich,
nächstes
Mal.
Ja, vor allem Christovic hatte zwischenzeitlich auch eine richtig gute Phase. Ja, Piccoli, finde ich, hat sich gemacht, auf jeden Fall auch vorne drin, die zwei. So, da konnte man sich zwischenzeitlich schon echt gut angucken.
Kleiner Geheimtipp noch, Gallo, Außenverteidiger, hat sich richtig gut entwickelt. Das, glaube ich, ist einer, der so langsam auch auf dem Spruch, ich sage jetzt nicht zum Top-Club in Italien, aber vielleicht so schon mal höheres Mittelklasse. Das ist einer, so ein Außenverteidiger, der vielleicht genau wie Marius Hübsen einer von den nächsten ist, die sich sehr, sehr gut aus Lecce
rauszieht. Ja. Dorgu wird sicherlich auch einen teuren Wechsel machen, der Däne.
Ja. Okay. Hier habt ihr es zuerst gehört. Punktgleich mit Lecce ist Hellas. Auch dann noch in verhältnismäßig ruhigen Fahrwassern eingelaufen. Wir hätten es zwischenzeitlich nicht geglaubt, auch wenn wir sie alle drei als Serie A-verbleibende Mannschaft getippt haben. Ich gucke mal gerade, ich hatte sie auf 16. Nein. Marius hat sie auf 18 getippt und Christian auch auf 16. Verteidige dich, Marius.
Also wenn ich mir nochmal angucke, was die im Winter gemacht haben, mit wen sie dann alles noch abgegeben haben, mit den Pharaonis und so weiter und so fort, also Führungsspieler und Leistungsträger noch und nöcher verkauft, weil der Präsident ja irgendwie, glaube ich, auch mehr oder weniger in Geldnot ist, Setti, ich glaube, auch trotz Klassenerhalt, ich glaube, unser lieber Steffen mag ihn immer noch nicht, da bin ich mir auch im Februar bin ich mir hundertprozentig sicher gewesen, dass die absteigen. Als 19. Und, aber sie haben, ja, einen der überzeugendsten Trainer der letzten zwei Jahre. So, muss man sagen. Also bei Lecce und jetzt bei Hellas, Marco Baroni. Und, hat fantastische Arbeit geleistet. Sie haben auch an ihm festgehalten, auch als es wirklich düster ausgesehen hat. Vielleicht auch aus Kohlegründen letztlich, aber warum ist dann ja egal. Und es hat sich ausgezahlt. Und ja, der verdient sich jetzt wahrscheinlich gerade einen Wechsel zu Lazio damit, ne? Statt Monza. Also Monza hatten wir letzte Woche gesagt, aber es sieht wohl jetzt so aus, als würde er zu Lazio gehen.
Wobei die Fans da nicht mit einverstanden sind, hatte ich gelesen, ne?
Die Fans von Lazio?
Ja.
Ach so, weil er ist Roma-Jugend, ne, glaube ich.
So. Ich habe nur ein kurzes Statement gelesen. Mhm. Aber ja, also klar, Baroni, und ich bin auch voll bei dir. Also das ist ein kleines Miracle, was Hellas da geschafft hat, finde ich. Also man muss man auch überlegen, Juric, ne, das war in der Vorrunde, war das komplette Spiel auf ihn ausgelegt. Der hat die meisten Ballkontakte, der hat 99% seiner Kopfballduelle gewonnen. Also wenn es einen Spieler gibt, der in die Kategorie Wandspieler oder festmachender Stürmer, was auch immer, passt, dann war es Milan Juric bei Hellas und dann gibst du den auch noch ab. Und trotzdem spielst du dann so einen Saisonendspurt. Was fandst du da am faszinierendsten,
Christian? Er war übrigens nicht in der Roma-Jugend, er hat nur mal ein Jahr da gespielt. Irgendwas habe ich da durcheinander bekommen. Naja.
Ja, also ganz klar Baroni, absolut. Also ich glaube, Baroni für mich auch Top 3 dieses Jahr in Italien zu reden. Weil so eine Geschichte, glaube ich, ist auch in Italien so wahrgenommen worden, die gab es lange nicht mehr. Dass die als Abstiegskandidat im Winter, das waren ja nicht nur Stammspieler, das waren ja alles extrem wichtige Stützen. Das war Hien, der dann bei Atalanta gezeigt hat, was der kann. Das waren Gonsch, neben Juric, die wichtigste Offensive. Der Kapitän Terracciano auch noch. Ich glaube, am Ende waren es 6 oder 7. Und gut, sie haben Noslin dazu bekommen, der hat super funktioniert. Aber trotzdem, also so eine Nummer, du bist hinten drin, dann wird dir die halbe, aber wirklich die halbe Stammmannschaft weggeschickt. Und dann hältst du sie trotzdem drin. Also das war absolute Masterclass von Baroni. Ich bin voll bei Marius. Das hat er letztes Jahr im Prinzip der Bledscher auch schon ähnlich gemacht. Also wenn sich einer jetzt mal nach 2 Jahren dann auch so eine Chance verdient hat, dann würde ich sagen, ist es Marco Baroni.
Einer, der sich schon die nächste Chance verdient hat, ist ja Kollege Palladino von Monza. Auch wenn sie angesichts unseres Saisontipps ein wenig unter unseren Erwartungen zumindest geblieben sind. Christian und meine Wenigkeit hatten sie auf 10, Marius auf 11, eingelaufen sind sie auf 12. Was, ich glaube, wir haben letzte Woche schon so ein bisschen, Marius, mal so über die unsere Zukunftsvision bei Monza gesprochen. Die ging eher so in Richtung hin, entwickelt sich da jetzt eine solide Mittelfeldmannschaft, die dann damit auch zufrieden ist als Gesamtvereinsgefüge. Was würdest du denn jetzt nochmal in Blick in die vergangene Saison, Christian, für einen Strich unter die Saison bei Monza ziehen?
Also mir ist aufgefallen, das hat sich so, war mir gar nicht so bewusst. Sie haben die letzten 9 Spiele nicht mehr gewonnen. Also die waren sozusagen im Sassuolo-Modus.
Ich wollte es gerade sagen, ist das neue Sassuolo? Ja. Monza holt ein paar Spieler, gut verdientes Geld, kleines Stadion, immer nur halb voll und dann kickst du ein bisschen den Ball so rum und ab März machst du Urlaub.
Also, wenn sie das über mehrere Jahre dann so zeigen, also da müssten sie wahrscheinlich erstmal hinkommen, aber jetzt ist schon auch die Frage, weil Palladino, glaube ich, da kommen wir dann später auch noch drauf, Palladino war schon auch ein wichtiger Faktor. Also, ich sehe die Tendenz jetzt logischerweise bei Monza auch eher zurückgehend quasi, aber dass sie trotz dieser Serienende da ja dann doch locker, flockig da im Mittelfeld einlaufen und gerade ein Colpani zum Beispiel, der in der Hinrunde richtig, richtig stark war, der dann halt auch so ein bisschen wie bei Alben war, ein bisschen Luft dann raus, die Gregorio richtig, richtig stark, also Carboni, der junge Intermann ausgeliehen, der ja der auch ein paar Mal gezeigt hat, was für ein großes Talent er ist, also ich befürchte aus Monster-Sicht, dass das jetzt vielleicht erstmal die letzte Saison war, wo das alles so, sag ich mal, ganz gemütlich lief, weil jetzt, wie gesagt, ob du das dann immer auffangen kannst, gerade Palladino, wie gesagt, wichtiger Faktor und hatten wir schon mal thematisiert, ohne Berlusconi, glaube ich, war die Saison auch schon klar, dass jetzt nicht mehr eine ganz, ganz große Summe da eine Rolle spielen werden. Also, da wird Galliani dann vielleicht auch irgendwann anfangen müssen, noch mehr zu zaubern. Also, ich glaube, demnächst werden die zufrieden, wenn die so in die Richtung wie möglich einrollen.
Galliani muss ja vielleicht auch irgendwann mal darüber nachdenken, in Rente zu gehen, oder meinst du, der kippt irgendwann vom Schreibtisch so und dann war's das?
Gute Frage, ja. Auf jeden Fall wird er der Einzige sein, der es selbst bestimmt, würde ich mal sagen. Ja. Kein anderer. Achso, und Einnahmen, glaube ich, muss man noch nennen, Daniel Malin. Also es war auch fast, du weißt, sehr stark. Und der hat jetzt auch vorgespielt, mal schauen, ob der vielleicht auch den nächsten Schritt macht. War wirklich phasenweise auch stark, was der Kleine mal wieder gezeigt hat.
Wir waren uns alle sicher, dass Genoa eine Top-Saison leisten wird und nicht wieder in die Serie B zurück muss. Sie waren aber tatsächlich sogar noch besser, als wir das uns vorgestellt haben. Ich hatte sie auf 13, Marius und Christian auf 15. Im Endeffekt ist Gilardino auf der 11 eingelaufen. Mit 49 Zählern, 45 zu 45 Tore. Also auch stabil die erste Mannschaft sozusagen mit einem positiven, wenn man so möchte, oder Plus-Minus-Torverhältnis da in der Mitte der Tabelle. Klar, auch ganz viele Spieler, die, glaube ich, nochmal über sich hinausgewachsen sind oder sich vor allem auch gut weiterentwickelt haben. Ich droppe hier zum ersten Mal den Namen Albert Gudmundsson an diesem Abend.
Vielleicht wird er noch mal später fallen. Möglicherweise.
Ja, aber vor allem, ich hätte es halt ehrlicherweise, ich hatte Alberto Cilladino eher so eingeschätzt mit, ja, der kann das gut in der Serie B und der spielt schon progressiven Fußball, aber ja, lass ihn mal das in der Serie A machen, da sind die mit ganz anderen Wassern gewaschen und fantastisch, also wie die teilweise auch Spiele diktiert haben, also kann ich nur den Hut vorziehen vor der Leistung des CFC diese Saison.
Ja, muss ich mich da gleich bei dir einkriechen, weil bei mir war das halbe Band. Ich war auch sehr gespannt auf Cilladino und sowas hätte ich ihm auch nicht zu von Anfang bis Ende. Sowas zu reden, du hast jetzt ja schon viel angesprochen. Spielerisch auch, ich fand, wie sie immer von Sachen, wie sie immer, wie soll man sagen, also die waren ja nie richtig raus aus dem Spiel, die waren immer drin, die waren immer dran, auch gegen die Großen, ich kann mich erinnern, San Siro gegen Inter und so, das war zu der Zeit, als Inter noch sozusagen der Intermotor richtig lief, da mussten die richtig niederfighten. Weil du die wirklich auch, ja, auch sozusagen athletisch erstmal packen musstest. Und ja, Gudmundsen steht für sich. Ich fand Frendrup auch überragende Saison. Also der hat jetzt auch ein paar Augen mehr auf sich. Und hinten drin Vasquez auch. Der Mexikaner hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also, aber ich bin völlig bei dir. Für mich ist auch Cilladino der Mann dieses Jahres. Denn nach dem Aufstieg sowas nachzulegen, auch von mir gut.
Pass mal auf, weil du es gerade gesagt hast, ne? Die haben am ersten Spieltag 1-4 gegen die Fiorentina verloren.
Ja, stimmt. Diese Traumtore, glaube ich, von Bonaventura und so.
Ja. Ja. Und danach haben die genau zweimal mit mehr als einem Tor Abstand verloren. Das war zweimal gegen Atalanta, einmal 0-2 und einmal 1-4. Ansonsten haben die kein Spiel mit mehr als einem Tor Rückstand verloren.
Ja, vor allen Dingen, egal ob auswärts oder daheim, auch bei den Großen, die haben auch als da daheim immer eine ganz besondere Atmosphäre. Ich meine, habt ihr wahrscheinlich auch schon ein paar Mal fallen gelassen, dass ich gerne mal fallen, falls jemand mal vorhat, ein italienisches Stadion zu besuchen, das nicht unbedingt eines der ganz, ganz Großen sein muss. Dort einfach zieht sich ja nach Genua, da seid ihr richtig aufgehoben. Also das ist schon sensationell, was da los ist.
Meine Rede. Und was wollte ich noch sagen? Aber wir Spielern waren. Ah, auch dass Morten Thorsby wieder zu Hause angekommen ist, auch funktioniert. Ja? Der Mann mit der 2 auf dem Rücken. Bin gespannt aufs sogenannte zweite Jahr, was ja dann immer ein bisschen schwieriger daherkommt.
Ich habe gesehen, Milan Badej war ja sogar auch Stammspieler die ganze Saison.
Ja, ja.
Hat er beim HSV gelernt.
So, wie lange dauert das nächste Segment?
Ja, das ist jetzt die große Frage. Ich werde mich da zurückhalten, weil ich habe ja gepokert und den nächsten Tabellenplatz, den habe ich als Meister getippt und ihr beiden habt ihn auf Rang 2 getippt, eingelaufen ist die SSC Napoli auf Rang 10. Also Christian, das ist ganz ehrlich, ich habe dem fast nichts mehr hinzuzufügen. Wir haben also uns eine Saison kaputt geredet, Marius und ich, über das, was da in Napoli abgegangen ist. Es gibt so viel, was falsch gelaufen ist. Vielleicht
alles,
findest du drei. Alles, ja.
Wenn du also
alle. Fragezeichen.
Ich möchte einmal von den Squadras, die von aus der Community bisher eingelaufen sind, die von Raffi vorlesen. einfach als Teaser. Ja. Der hat nämlich 11-mal Aurelio De Laurentiis aufgestellt.
Ja. Damit er alles selber machen kann. Ja, aber wenn du dieses alles Fragezeichen, Christian, vielleicht in drei Pfeiler aufteilen könntest, für dich und für uns.
Ja, ich probiere es. Also ja, ich fange auch definitiv mit dem Präsidenten an, gar keine Frage. Das war derjenige, der letzten Sommer gedacht hat, dass er das alles auch ohne Spalletti, ohne Giuntoli, ohne Sinatti, auch den Athletiktrainer, Napoli war letzte Saison auch hat nicht nur spielerisch gezaubert, die waren auch athletisch extrem. Die waren alle nicht mehr da und dann hat De Laurentiis gedacht, ja gut, er macht das jetzt einfach alles allein. Und ich glaube, das hat sogar einer wie De Laurentiis verstanden, dass das nicht funktioniert. Die Rechnung, die er jetzt bekommen hat, ist unfassbar gesalzen, gar keine Frage. Deswegen ja, ich fange auch mit ihm an. Und dann sind wir schon bei den Garcias, bei den Azares, bei den Calzonas, alles, was da dranhängt. Aber ich muss jetzt sagen, gerade auch die letzten Wochen, Monate, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir sind jetzt auch immer mehr die Spieler im Mittelpunkt. Ja, ich weiß, als Spieler, als Profispieler, wenn du in einer Saison drei unterschiedliche Trainer hast, dann ist das sehr, sehr schwierig. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und nochmal, es gab ja auch atmosphärische Geschichten, die ganzen Vertragsverlängerungen, Nicht-Vertragsverlängerungen, Zielinski, Osimhen. Das hat logischerweise in dem Moment auch noch nichts mit dem Trainer zu tun. Aber ich finde, was die Spieler auch in den letzten Wochen gezeigt oder eben nicht gezeigt haben, das war wirklich unterirdisch. Also, ja. Und dementsprechend, deswegen meinte ich ja vorhin mit alles. Also, ich glaube, wir werden lange nicht mehr so eine Geschichte sehen, dass ein Fußballverein, ein Fußballclub, und damit meine ich wirklich auf allen Ebenen. Also, da meine ich die Mannschaft, da meine ich das Mannschaftsumfeld, das Präsidium, alle die sportliche Leitung, dass du innerhalb eines Jahres so was an die Wand fahren kannst. Ich glaube, das werden wir lange, lange, lange nicht mehr sehen. Und dementsprechend, ich fand ganz am Ende, das sind jetzt nur ganz Kleinigkeiten, ich weiß, aber bezeichnend war auch der letzte Spieltag, Zielinski kriegt keine Minute, um sich sozusagen zu verabschieden. Und Di Lorenzo wird in der 87. aufgetreten, um die Pfiffe zu bekommen. Und Di Lorenzo ist einer, wenn es einen Spieler gibt, der nie ausgewechselt wird, dann ist es Di Lorenzo. Also da muss ich sagen, hat mich auch Calzona am Ende enttäuscht, dass Calzona nicht gar nicht mal Spieler, ich glaube, er hatte sogar am Ende den schlechtesten Buch geschrieben von allen Teilen, von Mazzari und von Garcia. Aber auch eben, was da atmosphärisch eben auch schief lief, dass jetzt Di Lorenzo weg will. Also muss echt sagen, unfassbar bitter einfach, was da wirklich alles kann.
Ja. Also ich glaube, das hatte ich am Anfang mal gesagt, das ist natürlich dieser Druck und diese Energie, die diese Stadt und das Umfeld entwickelt, ist es natürlich, da ist, die sind in so ein Riesenloch gefallen oder sind in ein Loch reingefeiert oder haben sich in ein Loch reingefeiert, besser gesagt vermutlich. Da ist es dann schwer, irgendwie wieder rauszukommen. Aber summa summarum, ne? Du kannst am letzten Spieltag tatsächlich theoretisch dann doch mit einem Sieg gegen Lecce hättest du zumindest noch die Conference League eintüten können. Ah, nee, dadurch, dass die Fiorentina dieses Nachholspiel noch gewonnen hat, nicht. Ja, so. Aber zu dem Zeitpunkt wäre es doch so gewesen.
Ich glaube auch.
Ja, ja, also weil dann der Neunte, aber so ist Torino vor denen geblieben. Ja, so. Aber also dann dieses 0-0 gegen Lecce zu Hause am letzten Spieltag. Also, ja, und ich bin voll bei dir. Man muss da am Schluss auch die Spieler, die so eine große Qualität haben, in die Pflicht nehmen, die sich da durchweg aufgeführt haben, als hätten sie überhaupt keinen Bock mehr auf nichts.
Ein Zitat, das ich gestern im Dienst gelesen habe von Stanislav Lobotka. Diese Saison hätte Napoli selbst Pep Guardiola mittelmäßig aussehen lassen.
Das bringt sehr gut auf den Punkt. Ja. Genau, absolut. Dazu ein Satz eben auch noch. Ich finde Calzona, also klar, also Mazzari, dass das so weit weg ist vom Fußball, den Napoli jahrelang gespielt hat, da konnten die Spieler nichts dafür. Am Calzona kam am Ende ein Trainer, der genau diese Linie fortgeführt hat, genau dieses Sarri-Spalletti-Ding, der jahrelang Co. von Sarri war, der Spalletti-Co. war. Also da hatten sie da wirklich keine Ausrede mehr von wegen außer Rom. Und da haben sie dann noch schlechter performt. Also, ja, tut mir echt leid. Wollen wir ganz kurz nach vorne blicken, weil ich finde, das ist schon spannend bei denen, oder?
Mhm. Ein Satz dazu, auch wegen Calzona, dass Marek Hamšík hat auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung getroffen, ja, nicht den Schritt mitzugehen.
Hat ein gutes Gespür bewiesen.
Ja, gut, er kennt das halt auch ganz gut, ne?
Ja, genau.
Ja, aber wäre auch meine Frage an dich gewesen, Christian. Ein, zwei Sätze zu Antonio Conte.
Also, ich sag's euch, wenn du mir vor zwei, drei Monaten noch gesagt hättest, dass eben, wo er konnte, auch immer, wenn man auftaucht, dass Conte kommt, hätte ich gedacht, hätte ich gesagt, nee, wie gesagt, nochmal viele Sarri-Jahre, Spalletti-Jahre, also den Fußball, den Napoli jetzt seit vielen Jahren spielt, der ist wirklich sehr weit von dem entfernt, von dem Antonio Conte steht. Aber, ich sage jetzt ganz klar, nach den letzten Wochen, sage ich jetzt, es hätte keinen besseren geben können, den Napoli Conte. Denn jetzt finde ich in dem Moment, das, was wir gerade vorhin angesprochen haben, da geht es nicht mehr um taktische Dinge, wo Fußball analytisch ist, sondern geht es darum, einen Fußballclub wieder zu beleben. Leben einzuhauchen, wirklich die aus der Asche irgendwie rauszuziehen. Und wenn es einen gibt, der das kann, dann ist das Antonio Conte. Das hat er oft genug bewiesen. Ja. Er ist ein Mann des Südens, kommt auch noch dazu, aus Lecce, der wird genau das Gespür haben, wie er mit Leuten umzugehen hat, also auch mit dem Umfeld. Und, das Mario, was du vorhin angesprochen hast, er wird der froheste Mensch sein, dass sie Zehnter geworden sind. Die nächste Saison werden alle anderen schön doppelt belastet und schauen, wie sie tun. Wird er von Woche zu Woche schauen. Das ist natürlich eins jetzt für mich. Kommt nach über die nächste Saison.
Oh.
Den Hot Take platziere ich.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob der so hot ist. Also nein. Ich meine, das konnte auch ein Liga, vor allem ein Liga-Spezialist ist. Das, wir haben letzte Woche auch drüber gesprochen. Das ist ja bekannt. Und genau dieser Punkt mit der fehlenden dann Dreifachbelastung, so was Juve halt so gut getan hat, weite Teile der Saison, hinten raus nicht mehr, war es dann egal, aber das, glaube ich, auch wird denen ziemlich entgegenkommen. Das muss man natürlich sehen, wer alles weg will und wer verkauft wird, wie das mit Kvaratskhelia und Osimhen und so weiter geht. Aber ich glaube, dass auch Conte, und er bringt ja auch, also er hat dann jetzt auch wieder ein vollständiges Funktionsteam dann sozusagen mit dabei. Ich weiß nicht, ob das mit Vanoli, ist das schon fix, dass der wieder mitkommt? Nee.
Loreali,
ja, wow. Ich glaube,
das schaut gut aus, ja, genau.
Ja, und dann mit Manna haben sie wieder einen Sportdirektoren und ja. So. Ich glaube, das sind ideale Voraussetzungen, um einfach von Null anzufangen, und dann sind sie definitiv ein Kandidat, um da vorne wieder reinzugehen.
Ja. Und ich glaube auch für alle Napoli-Fans, was auch sehr positiv ist, wenn einer wie Conte kommt, also ich glaube, dass Osimhen mehr oder weniger weg ist, das glaube ich, damit wissen alle umzugehen. Aber ein Conte kommt nicht, wenn noch 3-4 Topspiele verkauft werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass Conte jetzt auch sozusagen auf De Laurentiis die Wirksamkeit hat, dass da jetzt nicht noch die Kvaratskhelia, sondern noch 2-3 andere einfach zu Geld gemacht werden. Denn letzter Punkt dazu, Napoli steht wirtschaftlich sehr, sehr gut da. Also in Italien gibt es wenige Mannschaften, die so gut dastehen. Also die müssen nicht. Und wenn einer wie Conte kommt, die müssen nicht verkaufen. So.
Ja, wenn Osimhen geht, bringt der dann ja auch
genau,
100 Millionen und mehr. So.
Dann fliegen da ein paar Millionen rein, und wenn sie die clever einsetzen, also nochmal nicht vergessen, dieses eine Jahr war jetzt absolute Katastrophe, aber wirtschaftlich gesehen steht Napoli sowas auf gesunden Beinen. Und dann würde ich sagen, es konnte eher ein positives Zeichen so nach außen hin, von wegen, hey, keine Sorge, der Laden fliegt uns hier nicht auseinander. Die spazieren hier alle raus, sondern eigentlich wollen wir jetzt wieder sozusagen angreifen. Das, glaube ich, ist auch ein positives Zeichen.
Ich glaube, also Lukaku ist ja schon oft genannt worden, wahrscheinlich einfach wegen der Verbindung zu Conte, aber Buongiorno ist, glaube ich, das heißeste Transferziel gerade, und das so, um die Abwehr wieder zu stabilisieren, ist das auf jeden Fall auch schon mal eine gute Sache.
Ja, definitiv.
Ja, das war ja auch mit das größte Problem, würde ich sagen, ne? Also okay, es war alles ein Problem. Aber eines der vielsten größten Probleme war die Abwehr. So, ja. Machen wir weiter mit meinem Lieblingstabellenpart. Denn ich kann euch mal verraten, wir haben die Plätze 9 und 8, alle drei, exakt richtig getippt.
Yeah.
Wow.
Und ich habe die Plätze 9, 8, 7, 6 exakt richtig getippt.
Ach, Respekt.
Das zieht er weg.
So. Ja. Lass uns kurz beginnen mit der Truppe von Ivan Juric. Auf 9 angelaufen, knapp sozusagen, auch doppelt wegen der Fiorentina, das internationale Geschäft verpasst. Wir haben sie alle auf die 9 getippt, also der ganz große Wurf ist ausgeblieben. Auch aus meiner Sicht, Christian, weil man so dieses alte Juric-Problem nicht behoben hat, dass man auch mal irgendwie vielleicht die schwierigen Spiele, wo man mehr selber anstellen muss, mit dem Bällchen nicht exakt perfekt über die Bühne gebracht hat. Oder täusche ich mich da?
Ja, aber ich würde trotzdem erstmal schon gerne mit dem Positiven anfangen, denn Torino war wirklich bis kurz vor Ende noch im Rennen um Europa. Und das, würde ich sagen, ist schon eine Leistung, weil wenn wir sehen, wer da vorne noch rumläuft, wie hoch da eben die Dichte ist. Also würde ich das jetzt erstmal positiv bewerten. Zapata finde ich wunderschön, die Geschichte, dass er dann nochmal, den glaube ich, hatten auch einige abgeschrieben. Ja. Was er da, was, ich glaube, 16 Scorerpunkte, Also nicht nur 13 Buben, glaube ich, nochmal 5 Vorlagen und 18 Scorer-Buben sogar.
18, dann ist er an 50% der Torino-Tore
direkt beteiligt. Ja, ich wollte gerade sagen, 36, ja, genau. Ich glaube, Milinkovic-Savic die zweitmeisten zu Null, noch hinter Sommer, ich glaube, mehr sogar als Szczęsny. Also ja, der Juric-Stil, absolut, Mario, hast du völlig recht. Der hat gewisse Grenzen, aber ich finde, in dem Jahr waren sie halt trotzdem bis zum Schluss wirklich dran. Und ja, Buongiorno haben wir genannt, sensationelle Entwicklung. Ich glaube, der wird auch uns in den nächsten Wochen noch beschäftigen, jetzt im Sommer. Und ja. Bellanova auch wunderschön. Ich glaube, Mario, den hast du ja auch mal genannt. Toll, wie er sich auch da jetzt wieder sozusagen zeigen konnte. Also bei mir bleibt trotzdem viel Positives weiter.
Ja. Ja, spannend, dass auch der Name Bellanova jetzt schon mal gefallen ist.
Und jetzt sind wir uns etwa alle einig, oder was? Kann ja nicht sein.
Oh, gut. Gespannt, ey. Ja.
Aber wir also Torino ist ja. Aber, finde ich, trotzdem auch, ja, finde es auch wichtig, das Positive da hervorzuheben, aber trotzdem auch so ein bisschen wie jahrelang Bologna. Es fehlt halt, vielleicht ist es, weil dieser Juric-Stil halt Grenzen hat, aber dieser letzte Schritt fehlt irgendwie. Und dabei denkt man, dass eigentlich die Voraussetzungen da sind.
Und vor allem, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt vielleicht so die Saison war, wo man es hätte machen können. Mhm. Weil, also jetzt, guck mal.
Napoli werden sie nicht mehr so oft hinter sich
lassen. Ja, genau, das ist es halt. Und das andere da vorne wird auch alles stabiler. Na, außer vielleicht die Fiorentina. Ja,
aber das, ja. Sorry, ganz kurz zur Erklärung. Deswegen, das meinte ich ja eben auch. Es ist in der Serie A einfach mittlerweile unfassbar schwer, da vorne in die reinzubrechen. Dass du Napoli hinter dir lässt, das ist once in a lifetime. Aber ja, dann hättest du als Nächste halt die Fiorentina, Lazio, die Roma hinter dir lassen müssen. Da muss ich sagen, ganz ehrlich, bei allem Zutrauen in Turin und bei allen guten Möglichkeiten, die wir haben, da sehe ich die anderen dann halt doch noch einfach eine Stufe vor ihnen. Und deswegen meinte ich eben, ist es bei mir halt trotzdem positiv konnotiert, weil sie eben wirklich auch noch bis zum Schluss sozusagen dran schnuppern konnten. Und ja, wenn du noch einen Schritt gehen würdest, dann wäre das auch möglich, aber dann würdest du den Schritt halt gegen die Fiorentina, Lazio und Romas gehen. Und ja, das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die Kragenweite.
Na, lass uns da doch direkt mal weitermachen. Würdest du bei der Fiorentina jetzt auch gerade so den Saisonausgang mit den Pokalwettbewerben da gar nicht ausklammern wollen? Wie würdest du da ansetzen? Positiv oder eher negativ? Auch wenn wir sie genau auf die 8 getippt haben.
Ja, ich finde, man muss das halt mit reinnehmen, weil sie halt wieder die anderen Wege halt auch bis zum Schluss gegangen sind. Also den europäischen Weg wirklich bis zum Schluss, also bis zum Finale. Und den Coppa Italia Weg dürfen wir auch nicht vergessen. Da hat auch wenig gefehlt gegen Atalanta im Halbfinale gespielt. Also am Ende wurde es dann nochmal deutlich. Aber da waren sie ja wirklich auch im Hinspielsieg dran. Und dann finde ich, muss man so eine Saison halt ein bisschen anders bewerten. Wenn jetzt erstmal da nur die 8 stehen würde und die Fiorentina hätten nur die Liga gespielt, dann hätte ich vielleicht auch gesagt, nee, das ist mir zu wenig. Aber die kommen europäisch wieder ins Finale, auch wenn sie es wieder verlieren, ist logisch bitter, kommen in der Coppa auch fast wieder ins Finale. Dann tue ich mich schwer, so den Stab komplett überlegen zu brechen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, wir waren gerade nach dem Conference League Finale so ein bisschen, hatten wir doch auch schon beide, Marius, kann ich glaube ich für uns sprechen, ja. So dieses Gefühl, dass Italiano ein bisschen abgenutzt wirkte am Schluss, dass er teilweise und die Mannschaft, finde ich, im Finale auch ängstlich gespielt haben, ohne das große Zutrauen an die eigenen Stärken. Und das halt wieder, und das hatten wir in der letzten Saison auch schon, dass in ganz wichtigen Saisonphasen ihm komplett der Killerinstinkt abgeht.
Ja, definitiv. Das muss man ihnen, das ist so, allein wenn man sich anschaut, glaube ich, wie viel der Stürmer Post Vlahovic ist es, der nicht funktioniert, also Mittelstürmer, obwohl sie sich ja wahnsinnig viel in der Gegend.
Boah, Fratesi hat hier gerade einen ins Lattenkreuz eingeschweißt, Leute.
Der Kollege, der hat auch etwas vor, glaube ich. Genau. Sehr gut.
Entschuldigung.
Nee, kein Ding, aber ich sag, das ist ja schwer zu erklären, weil es ja eine Mannschaft ist, die sich viel am eben gegnerischen 16 aufhält, die viele positive Sachen mitbringt. Allein wenn du mit Arthur und Bonaventura auf der Doppel 6 spielst, dann weißt du schon, für was diese Mannschaft steht. Und dann aber trotzdem, wie du richtig sagst, ich finde Killer Instinct ist perfekt, weil wie oft haben wir die Sachen liegen lassen, die sie sich eigentlich erspielt haben. Das ist dann schon ein Limit, definitiv. Und ich bin auch völlig dabei, aber ich finde, das haben sie jetzt auch gut gelöst. Ich glaube, das Italiano-Zeitalter ist jetzt einfach auch für beide Seiten genau richtig zu Ende gegangen. Ja, alle hätten gewusst, dass dieses Finale in Athen logisch die Krönung hätte sein können, aber ich glaube auch, dass da beide Seiten, für Italiano ist es gut, für die Fiorentina ist es auch gut, also ich finde, das haben sie relativ gut moderiert, aber ja, das Finale bleibt halt logisch brutal, muss man nicht drüber reden, weil du wieder mit leeren Händen einfährst, dann ja, aus der Nummer kommen sie nicht mehr raus, dass sie halt wirklich, obwohl sie viel gesät haben, nichts eingefahren haben.
Und dann kurzer Blick in die Zukunft. Ich mache mir insgesamt wenig Sorgen um den Verein. Also ich bin jetzt da am Urlaub auch mal einmal dran vorbeigefahren an diesem tollen neuen Trainingsgelände und so. Die haben da schon, klar, letzte Woche, Marius, hast du angesprochen, ne, dass Comiso sich auch für die schlechte Transferphase entschuldigt hat. Aber ich glaube, so, das steht alles auf guten Beinen dort.
Ja, klar.
Und irgendwie ist er ist der neue Trainer, finde ich, passt auch. Also fürs Gefühl passt der, ne?
Ja. Also ich habe keine Zweifel daran, dass die Fiorentina auch nächste Saison wieder, auch wenn sie vielleicht Arthur nicht halten können und vielleicht noch jemand verkauft werden muss oder so, habe ich keine Zweifel daran, dass die wieder eine gute Rolle spielen. So mache ich mir gar keine Sorgen.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde Ballerina auch sehr smart, muss ich sagen. Auch wieder für beide Seiten. Für Ballerino, ja, glaube ich, genau der richtige Schritt. Genau der richtige Schritt. Ich weiß nicht, ob es einen anderen Verein gegeben hätte, der noch passender wäre. Ist wirklich ein spannender Trainer für die Fiorentina auch. Und nur noch ein Satz zu Italiano, weil klar, du kannst ihm vorwerfen, dass er diese Finalchancen nicht genutzt hat. Aber ich würde jetzt mal allen Fiorentina-Fans, frag die mal, wo die Fiorentina stand, als Italiano kam. Mhm. Und zu was das sie jetzt geführt hat. Also logisch nicht nur er allein, auch da wurden ja der Verein auch Spieler geholt. Aber dass die Fiorentina jetzt, wie viel waren es jetzt, 3 Finals gespielt hat in den letzten 2 Jahren, ein Finale, jetzt die Coppa ist sehr knapp verpasst. Boah, das, also die haben schon eine sehr gute Entwicklung genommen. Aber die Kirsche, klar, die hat gefehlt. Und die wäre möglich gewesen, ja, keine Frage. Das wird als bitteres Ding hängen bleiben, aber die Fiorentina steht jetzt schon ganz woanders, als sie noch davor stand.
Ich wollte es gerade sagen, ne? Wer war denn, habt ihr, letzter Trainer vor Italiano, warte, ich weiß, Marius, Fiorentina vor Italiano? Du weißt es, sag den Namen.
Achso, Iacchini?
Was, Iacchini, oder?
Ja.
Ja, von wo man kommt und wo man jetzt steht.
Ja, wirklich, ey. Sosa, Pioli, Montella, Iacchini, Prandelli, wieder Iacchini und dann Italiano. Ja. Sehr gut. Auf Rang 7 eingelaufen, das habe ich gerade, das möchte ich natürlich nicht unterschlagen, das hat Marius. Marius hat auch 3 in der Reihe. Lazio, Marius und ich auf die 7 getippt.
Wo hatte ich die?
Du hattest sie auf der 5. Aber ich muss sagen, ich finde auch, wäre gegangen und ich finde Platz 7 ist im Endeffekt dafür, was da auch zwischenzeitlich im Verein zwischen Trainer, Mannschaft insgesamt wirklich schief lief, ist das eine richtig solide Saison, die sie dann am Ende zusammengezimmert haben. Dass sie da jetzt dann auch mit Tudor nicht weitermachen, keine Ahnung.
Können wir ja, vielleicht auch. Ich glaube, dass seine Ansprache an die Mannschaft nicht von allen so positiv aufgenommen worden ist da. Also es sind natürlich auch die Egos Tudor und Lotito aneinander gekracht. Aber das, was man so liest, ist, dass die Kabine auch nicht so begeistert vom Schleifer gewesen ist.
Okay.
Ja, absolut. Aber das, finde ich, macht es noch mal schwerer zu erklären, was da die letzten Wochen passiert ist. Ja. Denn obwohl die nicht Und eben, ich kann, wir sind zwar nicht in der Kabine, aber wir können uns die Luis Albertos und die Morbides vorstellen, glaube ich. Hm. Und mit Guendouzi gab es davor schon Vorgeschichten in Frankreich. Aber trotzdem haben die ja performt unter Tudor. Und die
stimmt,
ja, und,
das stimmt.
Und das fand ich, muss ich wirklich
aus sagen. Angst.
Ja, gut. Ja. Dann hat er die Karte zumindest gut gespielt, würde ich mal sagen. Was ich wirklich finde, was ich ansprechen wollte, ist ein Wechsel während der Saison von Sarri zu Tudor. Ich weiß nicht, wie viel weiter auseinander im Fußballphilosophischen sozusagen das sein kann. Damit meine ich nicht das eine gut, das andere schlecht, sondern einfach von der grundsätzlichen Herangehensweise von Fußball. Von der Viererkette, die komplett auf Zone ausgelegt ist, auf ein mannorientiertes Dreier Abwehrverhalten. Und das, finde ich, haben die echt gut gemacht. Wenn ich mir Chile anschaue oder so, der da zum Beispiel, der war für mich so herausgeragt, der plötzlich in dieser Dreierkette, der hat das Gefühl gehabt, der hat nur darauf gewartet, sowas spielen zu können. Deswegen, ich hätte es spannend gefunden, wenn es weitergegangen wäre. Auch so ein Rovella, laufstarke Spieler. Aber gut, Tudor ist speziell und wenn es stimmt, dass er 8 Leute weghaben wollte, wie es nur Tudor gesagt hat, das ist dann halt auch schwierig für mich, sowas zu moderieren und dementsprechend. Freut sich Herr Baroni, glaube ich, dass er die Chance jetzt kriegt, die er sich braucht.
Dann ja auch mit einem kleinen Umbruch. Ich meine, Luis Alberto wird dann ja zeitnah in die Wüste wechseln. Ich weiß nicht, mit Immobile geht es wahrscheinlich weiter, oder?
Ich glaube jetzt, ja.
Schauen wir mal. Aber.
Und vielleicht ein Satz noch oder zu Philippe Anderson, Inter von der Verlierer.
Oh ja, find, richtig.
Was Philippe Anderson über Jahre bei Lazio gezeigt hat, fand lange oft, auch in den letzten Jahren oft noch underrated. So elegant und ich glaube, das ist mal hängen geblieben. Ich glaube, der hat unter Sarri 132 von 132 Ligaspielen gemacht oder so. Und Sarri war ja auch immer wieder einer, der gesagt hat, ey, was Philippe Anderson am Ball kann. Ich glaube, er hat mal einen Satz gesagt, einer der talentiertesten Spieler, die ich je trainiert habe. Wer weiß, woher Sarri alles trainiert hat, der kann sich ungefähr ausmalen, was das bedeutet. Also, da geht wirklich auch eine besondere Geschichte.
Stimmt.
Jetzt mit seiner Rückkehr.
Ja, aber vielleicht hat Lotito ja zwischendurch den Spielern versprochen, wenn er jetzt noch ein paar Spiele gewinnt, dann werde ich Tudor entlassen. Vielleicht war das der.
Hat er die Karte auch gut gespielt, ja.
Ja, absolut. Auf der 6 ist die Roma eingelaufen. Die hatte Marius sogar in die Champions League getippt auf Platz 4. Und da ist Christian dann wieder richtig. Er hat sie auch auf die 6.
Und du?
Ich habe sie auf der 6.
Ach so, auch, ja.
Ich hatte 4 in Folge richtig.
Okay.
Dazu, ich habe eine Sache, wir haben ja viel über die Roma gesprochen. Ich habe heute was Cooles gelesen von ich weiß nicht, ob es auch aktuell von heute ist, aber aus einem Interview mit Daniele De Rossi, wo es darum ging, um die Motivation des Derbys gegen Lazio. Und er hat irgendwie erzählt, dass er die Spieler mal dazu bringen wollte, Lazio zu hassen. Und dann hat er irgendwie, das Spiel musste unbedingt gewinnen und so. Und er hat irgendwann gemerkt, dass das zu nichts führt. Und dann hat er das andersrum aufgezogen, hat die Spieler gefragt, wen hast du früher als Kind am meisten gehasst? Und dann hat der eine gesagt, Fenerbahce. Bei den Portugiesen war es Sporting. Und dann hat er gesagt, so habe ich das weitergemacht. Auch gegen, habe die Deutschen gefragt, so, pipapo. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt geht ihr raus und spielt so, als wäre das die Mannschaft aus eurer Kindheit, die ihr am meisten hasst. Ich würde sagen, das ist Masterclass.
Ja, wann hat die Roma zuletzt 2 Derbys gewonnen? Ja. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen her.
Das ist lange her, ja. Unter Mourinho nicht.
Ja, definitiv. Da sah es ja ganz schlecht aus.
Also, sie haben gar nicht beide gewonnen, aber sie haben keins verloren. Ja. So. Ja.
Wie glücklich bist du, dass Mourinho weg ist, Christian?
Nee, glücklich ist nicht das. Nee. Das überhaupt nicht, aber ich bin sehr froh, was die Roma daraus gemacht hat. Das muss ich sagen. Ich glaube, das hat man dann irgendwann verstanden, dass das mit Mourinho jetzt einfach, ja, das ist auch einfach, wo hat man es vorhin, dass es, glaube ich, einfach zu Ende geht. Genau, bei Italiano und der Fiorentina, die haben es halt smarter gelöst. Ich muss sagen, Respekt an die Friedkins, dass sie das im Januar durchgezogen haben. Das das musst du dann, glaube ich, schon erst mal mit einem wie Mourinho machen. Und ich muss sagen, seitdem, mein Mario, du weißt das, wir haben auch schon mal drüber in einem anderen Podcast gesprochen. ich war bei der Rossi von Anfang an sehr positiv und ich bleibe weiterhin, also ich finde, der Rossi hat wirklich in den Monaten schon viel gezeigt, was da auch noch alles kommen kann. Deswegen bin ich einfach froh, dass das jetzt so kam, dass der Rossi diese Chance bekommen hat, dass der Rossi jetzt wirklich schon einiges gezeigt hat und dass dann noch, ich bin fest davon überzeugt, noch viel kommen wird. Jetzt kriegt er seine komplette erste Vorbereitung, jetzt kriegt er, glaube ich, auch ein bisschen was vom Verein auf dem Transfermarkt, was er vielleicht braucht. Ihr habt auch schon darüber gesprochen, ich finde die Spielerentwicklung von Claudio Rossi ist einfach eine sehr gute, auch wenn man logisch am Ende, muss man schon sagen, ein paar Top-Spielen, am Ende hat es dann halt nicht mehr ganz gereicht, aber da würde ich auch sagen, das lag auch ein bisschen am Kader, der Roma-Kader war dieses Jahr auch wieder dünn und dann waren sie in diese Europa League-intensiven Spiele verwickelt, dann nochmal mit Leverkusen zwei Halbfinals, das konnten sie einfach sozusagen athletisch nicht tragen, aber ich glaube, wenn die Roma von Anfang an ein bisschen nachgewürzt wird, wenn sie einen richtigen Mittelstürmer finden, Lukaku, das wird wirklich wichtig werden, aber dann freue ich mich einfach auf das erste richtige Jahr mit der Rossi, denn ich bleibe dabei, der Rossi wird einer, glaube ich, kann ganz groß werden.
Das ist so schön gesagt, da will ich gar nichts groß hinzufügen. Auch nur mit dem Blick in die Zukunft, glaube ich, du hast gesagt, die Friedkins, wenn die weiter so clever, smart, bedacht arbeiten, Kaderbreite, vielleicht dann alles für unsere Saisonvorschau. Dann.
Steht der neue Sportchef schon fest?
Ja, den haben sie jetzt ja aus Frankreich, von Nizza.
Da hat stimmt.
Der Rossi auch gemeint, die harmonieren schon gut miteinander. Also ich glaube echt, dass da einiges entstehen kann. Ich finde das einzig schade, da kommen wir vorne noch dran, schade, dass Atalanta das nicht so gewuppt hat, dass die Roma auch noch Champions League spielen. Was ja auch noch möglich gewesen wäre. Das, glaube ich, jetzt nochmal auf ein anderes Niveau gehoben, weil ich glaube, wenn, dürfen wir ja auch bei der Roma nicht vergessen, ja, viele, die Roma hat ja nicht aus Spaß so viele Leihspieler auch über die Saison gehabt, sondern weil die richtig ziemlich strenge UEFA Settlement Agreements zur Verfügung haben.
Stimmt,
und,
ja.
Und dementsprechend waren die wirklich auf dem Transfermarkt auch immer, sage ich mal, relativ gebunden. Ich glaube, diese fixen Champions-League-Einnahmen, die hätten da einige Fesseln gelöst und hätten vielleicht auch bei den Friedkins nochmal das Ding nochmal mehr möglich gemacht, aber kam jetzt nicht so. Ich glaube trotzdem, was wie gesagt, dass mit der Rossi im Sommer nochmal mehr frische oder der frische Wind einfach weitergetragen.
Ist eigentlich die Sache, auf die ich so am gespanntesten blicke, fast in der Zukunft. Ob er es schafft, so eine Saison von Anfang an, also nicht irgendwie reinkommen und dann positive Emotionen wieder in den Verein reinbringen und dadurch dann irgendwie eine gute Saison zu Ende zu, oder die Saison gut zu Ende zu spielen, sondern wirklich von Anfang an die Vorbereitung zu machen und vielleicht noch ein bisschen mehr seine Idee auszufeilen und in die Mannschaft reinzubringen, als das jetzt so möglich gewesen ist. Ich traue es ihm auf jeden Fall auch zu. Aber ich bin gespannt. Vielleicht, ich weiß nicht, da schwingt, glaube ich, so eine leichte negative Note mit. Aber das, also es soll gar nicht unbedingt so sein, aber das, also ich finde das eine der interessantesten Geschichten im Hinblick auf die neue Saison tatsächlich.
Und das sagst du kurz, bevor ich zu Bologna komme. Ja. Und damit sind wir in der Champions League. Also ich muss tatsächlich gerade sagen, wenn ich an Bologna denke, habe ich gerade festgestellt, nur Fünfter? Aber so, ne? Also jetzt, klar, am Schluss, aber weil halt da auch so andere noch so performt haben. Du hast Atalanta gerade angesprochen, die hätten das irgendwie alle auch noch irgendwie anders machen können, aber die waren einfach zu gut am Schluss. Der Vollständigkeit halber. Bologna ist die Mannschaft, die haben wir immer oben reingetippt und jetzt haben wir die erste Saison nicht oben reingetippt, Marius. Und jetzt haben sie es gemacht. Christian hat sie auf die 12. Marius hat sie auf die 10 und ich habe sie auf die 11. Also da haben wir uns alle nicht mit Ruhm bekleckert.
Ja, ich möchte gleich reingrätschen.
Ja, okay.
Das ist mir wichtig. Wir hatten, glaube ich, die Vorschau Mitte August aufgezeichnet. Also das Transferfenster noch ungefähr 2 Wochen offen war. Und ich weiß, dass damals auch ein Argument war, da war bei Bologna erstmal alles verkauft, da waren die Dominguez weg, die Schautens und da war noch nichts da. Klammer zu, damit will ich nicht sagen, dass ich sie auf 5 getippt hätte, keine Sorge. Aber auf 12 hätte ich sie ganz sicher auch nicht getippt, denn daran müssen wir vielleicht, das ist ein kleines Memo an uns drei, vielleicht kriegen wir das mit der Vorschau so hin, dass man die finalen Kader auch irgendwann hat, weil da hat sich dann doch ein bisschen was verändert.
Okay, ja, da können wir direkt auch mal die Community mit reinnehmen an dieser Stelle. Gerne mal Feedback. Hättet ihr diese Saisonvorschau vielleicht sogar dann erst, wobei, wie ist das dieses Jahr? Wann fängt die Saison fängt dieses Jahr natürlich später an?
Ich glaube 24.
Okay, also dann müsste man sie aber sozusagen machen.
Das ist ja dann aber nur eine Woche.
Wäre es nach dem ersten Spieltag.
Ja, das ist eine Woche nach dem ersten Spieltag, wenn das Transferfenster geschlossen ist. Ja, Marius macht eine Umfrage.
Absolut.
Sehr gut.
Ja. Gut. Und ansonsten?
Jetzt raus mit den Lorbeeren. Hau sie raus.
Hau du sie raus. Thiago Motta, Zirkzee, Ferguson,
Calafiori. Keine Ahnung. Remo Freuler.
Oh ja.
Fangen wir mal so an.
Lusumi, Boykema.
Ja, danke. Alle. Skorupsi, sogar Ravalia. Ja. Also auch bei den Toren. Also, fangen wir bei Thiago Motta an. Machen wir es kurz. Also ich glaube, und das Gefühl hatte ich eben auch schon in den Monaten davor, also ohne zu wissen, dass es dann so ausgeht, aber was mich an Thiago Motta so beeindruckt hat, abgesehen auch von seiner spielerischen Entwicklung, auf die wir jetzt hier kommen, ich finde, Thiago Motta hat genau diese Winner-Mentalität auch ausgestrahlt und da reinbekommen. Und das finde ich, würde ich sagen, mindestens gleich hoch zu bewerten wie eine spielerische Entwicklung. Denn mit Bologna hast du es ja mit einem Club zu tun, also nicht nur mit Spielern, sondern auch mit einem Club, die es ja nicht gewohnt sind, sich mit Milan, Juve, Roma und Co. zu messen.
Und ist das Xabi-Alonso-Syndrom in der Serie A so ein bisschen, wenn du da weiter Vergleiche machen willst?
So, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe ganz oft bei Xabi Alonso und Thiago Motta auf einer Ebene gedacht. Und ich sag dir sogar eins, ich habe das Gefühl, dass Xabi Alonso steht halt noch mehr für das Elegante, für brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich finde, dass Thiago Motta hat halt auch so ein bisschen, ich nenne es mal unter Anführungszeichen, aber positiv so ein bisschen dieses Ekelhafte. Also ich glaube, der weiß halt auch, und das war als Spieler halt auch, der weiß halt, in welchem Moment er sozusagen die Grätsche angesetzt hat und in welchem Moment er ein taktisches Foul gemacht hat. Und ich fand, genau das hat er der Mannschaft übertragen. Ich habe es jetzt nicht mehr genau auf dem Zettel, aber wisst ihr, wie viele Spiele Bologna in den Topspielen gedreht hat? Die waren in Rom gegen Lazio zurück, haben gewonnen. Die waren gegen Atalanta zurück, haben gewonnen. Und das nochmal, wie gesagt, mit einer Mannschaft, die im Leben gewohnt war, auf dem Niveau, mit den anderen sozusagen, auch mit den anderen Großen. Und deswegen, das nur mal so als kleine Klammer. Also, da finde ich, hat Thiago Motta wirklich gezeigt, dass er bei Inter das Triple gewonnen hat, dass er bei Barca war, dass er in der italienischen Nationalmannschaft eine tragende Rolle hatte. Und das ist eine Gabe, würde ich sagen, wenn das ein junger Trainer hat, das so auszustrahlen, das ist sehr, sehr, sehr viel wert.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es im Vergleich mit Motta irgendwie gemacht habe, aber ich finde, was Mannschaften, so Jürgen Klopp-Mannschaften ausmacht, dass du siehst auf dem Platz irgendwie, dass die da sind und dass die Mentalität so ist, dass sie. Jede Mannschaft will immer ein Spiel gewinnen, aber du siehst es halt bei manchen Mannschaften mehr. Und ich finde das genau richtig beschrieben, dass Motta das hinbekommen hat, dass die Bologna-Spieler das ausgestrahlt haben.
Ja, total. Und das ist eigentlich so der größte Vergleich, den ich da auch mit Xabi Alonso ziehen wollen würde. So, ne? Diese Siegermentalität.
Ja.
Phrasendrescherei gibt es im Sport, weil Phrasen im Sport halt auch oft tatsächlich viel Wahrheit beinhalten.
Ja.
Ja, nochmal, ich finde, das einer großen Mannschaft schon einzuimpfen, ist eine Aufgabe, aber das einer Mannschaft einzuimpfen, die das halt einfach noch nicht kannte, wie sollten wir das kennen, das finde ich nochmal was anderes. Und jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie die gespielt haben. Das kommt ja noch oben drauf. Deswegen nur ganz kurz von mir noch ein Satz dazu, weil ich Remo Freuler genannt habe. Ja, es gibt 100 Namen eben, die man nennen kann und völlig zu Recht eben die Zirkzee und Ferguson's und Calafioris. Aber gerade eben, weil Bologna auch das, was Marius gerade gesagt hat, wie unfassbar konzentriert die verteidigt haben. Am Ende hat ihnen nur ein Tor gefehlt, dann hätten, also sie haben jetzt mit 32 Gegentoren abgeschlossen, Juve mit 31, also sind auf Platz 3 gelandet. Also die waren ja auch unfassbar schwer zu knacken. Und auch das würde so ein bisschen die Mentalität rein verorten. Also dass die Systematik, die ihnen Thiago Motta auferlegt hat, dann aber wirklich auch mit der Konzentration und mit der Wachsamkeit ausgeführt wird. Und da finde ich, ist halt Remo Freuler einer dafür, der halt steht, der da im Zentrum hat einfach den Laden dicht. Und nicht nur den Laden dicht gehalten hat, sondern weil ja alle bei Thiago Motta auch Aufgaben mit Ball hatten, eben angefangen von der Innenverteidigung, von einer Flore, von der Blume und auch Freuler, das immer wieder Lutsch auch nach vorne mit angeschoben hat, aber wirklich halt auch gegen den Ball diese Schärfe, diese Wachsamkeit. Ja. Ganz, ganz, ganz großes Kino, das die da dieses Jahr zaubert haben. Salemakers. Was hat der gespielt in der
Rückrunde? Wahnsinn.
Ja. Ja. Ja, ein Spieler, der besser geworden ist, nachdem er von Milan weggegangen ist. Oh, da baue ich mir die Überleitung. Aber ich glaube, wir werden über den einen oder anderen Bologna-Einzelspieler gleich vielleicht nochmal sprechen. Wir gehen deswegen auf Platz 4 hoch. Charles de Ketelare war die Überleitung, falls ihr es bis jetzt noch nicht verstanden habt, meine lieben Freunde und Freundinnen. Rang 4. So, und jetzt pass auf. Wir haben schon 2 oder 3 Mal eine Saisonvorschau gemacht. Ich glaube, wir haben, also vor allem Christian, ich glaube, wir haben es öfter auch mal, wir haben auch mal bei The Zone zusammen eine mit Carsten Fuß gemacht und so Zeug. Und weißt du, was der Running Gag immer war? Dass ich...
Dieses Jahr klappt's nicht.
Dass ich seit 4 Jahren Atalanta immer den Einbruch prognostiziert habe. So, und jetzt pass mal auf. Auf Rang 7 hat Christian Atalanta getippt. Auf Rang 6 hat Marius Atalanta getippt. Mario hat Atalanta auf Rang 3 getippt.
Uiuiui. Ui, ui.
Ich habe in dir noch reingequatscht. Ich kann mich noch erinnern.
Ja.
Du hast dich von meiner Euphorie noch treiben lassen. Völlig zu Recht.
Ja. Du hattest wahrscheinlich die Plätze vorher belegt und dann dachtest du, ach scheiße, ich habe ja Atalanta vergessen.
Ja,
dann tue ich sie aus 3.
Ja, vielleicht war es wirklich so. Das ist, wenn ich Tabellen-Tetris spiele, da kommen ganz wilde Sachen raus. Hatten wir nicht mal die eine Saison, als ich Hellas auf einmal auf 9 getippt habe, weil sie noch übrig waren? Nee, aber ganz ehrlich, also da wird noch bei der Elf der Saison, gibt es so viele Einzelspieler bei Atalanta, über die du nachdenken kannst. Du musst Gasperini hervorheben. Wir haben in den letzten Wochen oft über Atalanta gesprochen, natürlich, Marius, weil er es geschafft hat, das Ganze jetzt noch zu veredeln. Und ich, ja gut, das kann ich nicht jinxen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Reise in Bergamo ist noch nicht vorbei. Insgesamt. Das ist, je nachdem, wie es da dann weitergeht. Und man da darf es ja anscheinend wirklich nicht von Spielern und Personal abhängig machen, auch wenn aber da so unfassbare Weiterentwicklung, über Ederson habe ich gesprochen am Europa League Finale. Klar, kommt Meiners, De Ketelare, Scamacca, im Tor Karnesecki, der sich weiterentwickelt hat, und Musso dann als Pokalkeeper da Top-Arbeit gemacht hat. Ich finde es bemerkenswert, wir hatten ja auch schon ein paar Mal, Christian, über diese leichte Entwicklung gesprochen, mit dass es nicht nur noch physisch ist, und aber auch nicht mehr nur kopflos nach vorne, aber das trotzdem immer noch drin hat und dann zum Beispiel in so Spielen wie gegen Leverkusen damit anscheinend selbst europäische Top-Mannschaften vor Aufgaben, die nicht zu lösen sind, stellen kannst.
Ja, puh, wo soll man da jetzt anfangen? Das wäre jetzt nächstes Segment, das wäre jetzt halt ein positives, genau, wo man sich ewig auslassen könnte, definitiv. Also ich finde auch, klar, wir reden hier über die Serie A, aber ich finde, Atalanta muss man halt auch ganzheitlich ein Stück betrachten in der letzten Saison. Allein dieser europäische Weg, das war ja nicht nur das Finale, das war ja auch das 3-0-1-Tor, als Liverpool noch voll im Meisterrennen war. Sowas ist halt einfach, das ist schon größer als groß, auch wenn man es nicht sagen kann, finde ich. Also allein eben, wie Atalanta dieses Europa-League-Finale gespielt und gewonnen hat, mir ist danach so eingefallen, Leverkusen wurde mal so richtig atalantisiert. Also das war wirklich, finde ich, von Minute 1 bis 90. Ja, wie gesagt, du hast viel angesprochen, man könnte jetzt über die einzelnen Spieler, aber ich bleib dann kurz bei Gasperini, weil es jetzt halt wirklich auch die Krönung eines achtjährigen Weges halt einfach war. Und ich bin auch voll bei Gasperini, der auch in den letzten Wochen, auch vor dem Finale, auch vor dem Halbfinale, glaube ich, immer wieder gesagt hat, ja, er weiß, dass logisch oft viele sehen Fußball so, dass am Ende nur die Titel gezählt werden, aber er hat halt das Gefühl, dass es schon auch darum geht, Gefühle, wie soll man sagen, zu hinterlassen oder Momente. Und da hat er gemeint, da weiß er, dass er und Atalanta schon in den letzten Jahren einiges kreiert haben. Das stimmt, das wäre so oder so geblieben, auch wenn die jetzt gegen Leverkusen verloren hätten. Aber umso schöner ist es jetzt halt einfach, dass nach diesen 8 Jahren jetzt halt auch einfach ja, diese Krönung da jetzt gekommen ist. Und 2 Sachen noch dazu, mir ist extrem hängen geblieben, ich weiß nicht, wie es euch ging. Nach dem verlorenen Coppa-Finale gegen Juve hat Gasperini direkt nach Spielschluss so ein Lächeln im Gesicht gehabt und war sofort der Erste bei Juve, sofort gratuliert allen. Und dieses Lächeln, da hatte ich schon das Gefühl, oh, der weiß, was eine Woche später sein kann oder passieren kann. Und Gasperini hat ja auch die ganzen Wochen davor immer ganz klar gesagt, unser 1A-Ziel ist die Europa. Also die haben sich das wirklich auch so hingelegt, auch nach außen. Und dann so abzuliefern, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie viele Hüte ich da ziehen soll. Die letzte kleine Geschichte von mir dazu, die vielleicht es auch bei Gasperini so ein bisschen den Kreis schließt. Die Personale ist Isak, glaube ich, oder? Jen, den sie im Winter geholt haben. Der ist für mich so ein bisschen die Geschichte zu dem Weg von Gasperini. Denn woher kam hier? Von Hellas. Bei Hellas waren in den letzten Jahren mit den Tudors, mit den Juric, das sind alles Ziehsöhne von Gasperini, von denen es mittlerweile in der Liga sehr viele gibt. Also im Prinzip hat sich Gasperini einen Spieler schon so extern erzogen durch seine Saat, die er auch auf der Trainerarbeit gesät hat, dass der Winter kam und da reingefunden hat, als wäre er immer schon da gewesen, weil er eben die Gasperini-Prinzip schon kannte. Ich glaube, Jen war im Finale, war er dabei gegen Leverkusen 2-0. Er war in der Anfield Road 2-0 dabei gegen Liverpool. Das ist für mich so, ist eine kleine Geschichte, ich weiß, aber das ist für mich so ein bisschen das, was Gasperini halt einfach so oder so hinterlassen hätte. Und dieser Transfer zeigt so ein bisschen, er hat extern sich sozusagen Spieler gebastelt, weil er das ja auch sozusagen bei anderen Trainern initiiert hat. Das finde ich, bringt es für mich ganz gut auf.
Ja, und tatsächlich, dass die dann, solche Spieler waren ja auch so wichtig, weil der dann, da fehlt ja dann auf einmal Deron, der so wichtig war, verletzt etc. pp.
Scalvini war ja auch nicht ganz fit damals noch.
So. Ja.
Kolasinac hat immer wieder gefehlt.
Ja. Über den Drittplatzierten würde ich ja fast gerne.
Wo hast du denn getippt, Mario?
In der nächsten Saison widersprechen. Aber ich will schon noch 1-2 Worte von dir zu Max Allegri hören. Juve habe ich auf die 4 getippt, Marius auf die 5 und du, Christian, auch auf die 4.
Krass, hattest du noch die 4? Wow.
Aber wir haben sie damit ja alle in die Champions League getippt.
Wir haben sie alle in die Champions League getippt, ja, mein lieber Marius. Wir wissen auch schon, dass an der einen oder anderen Stelle tatsächlich die Knie zittrig werden bei so einer Konstellation wie Di Gregorio, Motta, Kopmeiners. Aber das ist jetzt halt erst Zukunftsmusik bei Juve. Christian, deine 2 Takte zu der Saison, der letzten von Max Allegri und seinem Abgang vielleicht auch?
Ja, fangen wir an. Das schließt, Christian schließt jetzt den Kreis, den Francesco, Manolo und Fabio gestartet haben.
Und danach will ich nichts mehr über Max Allegri hören, bis er wieder einen Job hat.
Ja, ich sag mal so, am Ende war das vielleicht für Juve das Beste, was passieren konnte, dass es nach dem Coppa Italia so, oder in den Schlusssekunden ja eigentlich schon so ablief, wie es lief. Ja, logischerweise unwürdig, hat nichts mit dem zu tun, für was Juve steht. Und vielleicht nochmal, ja, was, also es wäre so oder so, glaube ich, passiert, aber so war es dann halt vielleicht nochmal einfacher, den Cut zu machen. Ja, schauen wir ganz kurz auf die Juve-Saison. Ich finde, die kann man ganz klar. Es gab 2 Juve-Saisons. Die eine ist bis zum Anfang Februar in San Siro gelaufen, beim Rückspiel eben gegen Inter. Da muss man sagen, kann man es schon sehr hoch, nur hoch einschätzen, dass Juve wirklich bis zu diesem Spiel an Inter einfach dran geblieben ist. und mit der Niederlage gegen Inter wurde halt sowas von komplett die Strecke gezogen. Das finde ich ist immer wieder spannend, dass selbst bei einem Club wie Juve, wo ja auch wenn jetzt Juve in den letzten Jahren logischerweise nicht mehr das Juve der 10 Jahre davor war, aber ja trotzdem sehr viele Spieler dabei sind, die schon sehr viel erlebt haben, dass man sieht, dass halt auch auf dem Niveau wirklich halt am Ende dieser emotionale, motivationale Part eine Riesenrolle spielt. Denn ich glaube, die haben wirklich daran geglaubt, mit Inter mitfighten zu können. Und in dem Moment haben sie gemerkt, okay, es wird doch nicht klappen. Und dann, finde ich, kann man auch da logisch völlig zu Recht den Spielern einen Vorwurf machen. Ey, dann darfst du dich als Jugendspieler nicht so hängen lassen und die kommenden Wochen und Monate einfach nur so ausdrücken lassen. Ich glaube auch, wir sind uns alle einig, es ist höchste Zeit, dass das zu Ende ist.
Ich freue mich sehr auf die kommende Saison und weil ich glaube, da wird es da oben viel Konkurrenz um den Scudetto geben.
Meint ihr, Motta kann aus Juve eine Mannschaft machen, die attraktiven Fußball spielen lässt? Sarri hat es nicht geschafft.
Ja, aber der hat ja auch Ronaldo und so begeben.
Ja, klar, so. Klar.
Ich bin jetzt auch gespannt, eben Mario hat sich jetzt gefragt, was jetzt im Sommer alles passiert, wer da kommt, wer da geht. Aber ich wüsste nicht, warum man auch mit einem gewissen Spielermaterial, das jetzt schon da ist, warum man da nicht wahnsinnig Fußball spielen lassen kann.
Ja. Ich würde es toll finden, nur ist das, also hat Juve es halt bisher noch nie gemacht, seit ich Fußball gucke. So ehrlich muss man sein.
Ja. Mal schauen. Ein Satz vielleicht noch zum Herrn Giuntoli, sollte man schon fallen lassen. Ich meine, der kam letzten Sommer, war dann relativ ruhig, würde ich mal sagen. Und der hat das jetzt wirklich, würde ich mal sagen, auf dem Reißbrett alles perfekt geplant. Denn letzten Sommer war er halt noch nicht in der Stärke der Position, Allegri gleich vor die Tür zu setzen. Denn wenn wir, glaube ich, off Records mit ihm gesprochen hätten, dann hätte er das auch da schon gerne gemacht. Aber da hat Allegri halt nochmal 2 Jahre Vertrag, diese 7,5 netto, das sind 15 brutto pro Jahr. Das ging halt einfach nicht in den Kasten. Und jetzt, glaube ich, hat er diese Saison schon schön im Hintergrund dran gearbeitet. Am Ende hat sie mal nochmal leichter gemacht. Und ja, Giuntoli ist jetzt ein starker Mann. Und deswegen, glaube ich, die erste Entscheidung passt. Sitzt schon mal sehr, sehr gut, nämlich Thiago Motta. Dann schauen wir mal, ob auch noch auf dem Transfermarkt ein paar richtige getroffen werden. Und dann, glaube ich, werden wir auch andere Juve auftreten sehen.
Ich muss mich an der Stelle bei allen Tifosi der AC Milan entschuldigen. Mein kleiner Hot-Take war ja, dass Milan auf 5 geht und die Champions League verpasst. Das kann ich jetzt gleich machen wie Marius. Sie haben trotzdem auch in die Champions League getippt. Ihr beiden habt sie auf Rang 3 getippt. Am Endeffekt holt Stefano Pioli zum Abschied nochmal die Vizemeisterschaft. Auch da wurde unter der Saison immer viel gehadert, vor allem so in Fankreisen der Rossoneri. Aber summa summarum, wenn ich jetzt auch nochmal ein bisschen Abstand drauf schaue, muss man schon sagen, mit vielen Neuzugängen, die integriert werden wollten, du musst ja auch mal nochmal, habe ich es erst mir überlegt, weil jetzt Kehr seinen Abschied hatte, der ja auch, wir haben so viel gesprochen über ihn und seine Wichtigkeit mit Zlatan zusammen, noch in der Meistersaison, der war eigentlich überhaupt nicht zur Stelle, da vielleicht auch für Kabine, beziehungsweise so auch im Training, weil Kehr ständig verletzt war. Den Namen wollte ich irgendwie nochmal getroppt haben. Muss man sagen, ist das eigentlich, klar, das Wort eigentlich ist immer so groß, eigentlich, ne? Aber es ist eine gute Saison, die Milan gespielt hat.
Finde ich, muss man aber auch, wir haben ja jetzt bisher auch Atalanta und so ganzheitlich betrachtet und die enttäuschenden Ausscheiden in den Viertelfinals in Coppa und Europa League kann man da natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Gerade die Leistung gegen die Roma war Katastrophe.
Ja.
Und ich glaube, dass auch, also Champions League, da waren sie irgendwie nicht in der Gruppenphase, haben wir ja auch damals drüber geredet, da fehlte irgendwie auch so das letzte Quäntchen, um dann die Spiele zu Ende zu bringen gegen Newcastle, auch im Hinspiel vor allem.
Das allererste Spiel, ne, wo sie eigentlich irgendwie gewinnen müssen und dann bei der Rückkehr Tonali, als er noch gezockt hat, war das, ja.
Stimmt, ja. Als er noch gezockt hat.
Ach Gott, ja. Oh Mann. Ja, die Amor.
Aber dann wiederum du hast natürlich vollkommen recht damit, dass das in der Liga ist, das
da kannst nicht knurren eigentlich so. Also die sind nie aus den Top 3 raus gewesen, die ganze Saison über.
Ja, ich würde auch ganz kurz den größeren Bogen ziehen, weil es ja bei Pioli so ähnlich ist wie bei Gasperini, also nicht so lange. Gasperini geht es noch weiter, bei Pioli geht es zu Ende. Erstmal nur 4 Zahlen dazu, zu all denen, wie du sagst, auch gerade Milan, ich weiß, auf Social Media war da viel los. 4-2-1-2. Das sind die Platzierungen in Pioli und Milan in den letzten 4 Jahren. Ich weiß nicht, ob die 4 am Anfang war, oder ob es ist egal, auf jeden Fall 4, also zweimal Zweiter, einmal die Meisterschaft, dann Vierter. Das nur mal so für alle, die auf Social Media, glaube ich, konnte man ja glauben, denken, dass Pioli gar nichts mehr kann.
In der ersten Saison ist er Sechster geworden.
Okay, nicht die allererste, aber dann, glaube ich, die 4.
Aber da hat
die
er, glaube ich, in der Mitte dann irgendwann
genau,
übernommen.
Genau, da hat übernommen. Das waren jetzt die letzten 4 Jahre quasi, also inklusive dieser jetzt quasi. Und ja, ich bin völlig bei Marius. Es bleiben halt, was ist so negativ, glaube ich, also ich glaube, die Milan-Saison würde nicht so negativ betrachtet werden, wenn nicht 2 Aspekte eingetreten wären, nämlich einmal in der Liga. Das darf man halt in Mailand nie aus Acht lassen. Inter ist halt Meister geworden und Inter ist sehr souverän Meister geworden und das liegt dann halt immer ein bisschen wie so ein Schleier drüber. Also wenn Juve dieses Jahr so eine Meisterschaft geholt hätte, glaube ich, hätte Milan und Pioli nicht so viel Gegenwind bekommen. Also das ist immer.
Und Inter hat 2-mal gewonnen gegen Milan.
Auch das, absolut, völlig zu Recht auch, genau. Und im Europa League Viertelfinale bin ich auch voll bei Marius. Das war logischerweise, das war so weit weg von Milan. Und dementsprechend blieb das auch extrem hängen, quasi. Aber ansonsten bin ich auch bei euch, nein, sind wir wieder Zweite. Also, so ganz, ganz schlecht finde ich das jetzt nicht. Und ja, Champions League hätten sie auch weiterkommen können. Das hat logisch dann auch da mit rein gespielt. Aber wenn ich mir anschaue, was für ein Umbruch die letzten Sommer hatten, die gerade am Anfang, die positiv für alle gestimmt waren, wo wir wirklich auch gedacht haben, das kann ja auch nachhaltig lange funktionieren, dann würde ich sagen, wir haben etwas für gute Sachen dabei. Und nochmal, es ist halt Inter gewesen und sie waren halt nie an Inter dran. Das ist dann, spielt halt bei der Bewertung eine große Rolle, dass dann der Original ist. Das ging Inter damals, als Inzaghi nicht Meister geworden ist am letzten Spieltag, hat sie auch doppelt getroffen, weil Milan dafür Meister wurde. Nicht Inter oder Napoli oder Juve oder Napoli oder was weiß ich. Das macht so eine Wolke, so ein Schleier halt immer noch mal schwer, wenn du da zuschauen musst, wie dein Standkonkurrent sich feiert.
Ja, dann lass doch direkt weitermachen mit Inter, oder? Weil ich habe nämlich auch schon über die ganz viel erzählt in dieser Saison. Das ist ja so ein bisschen sozusagen der rote Teppich für Christian, diese Saisonrückschau immer ein wenig. Und ich muss ein bisschen aufs Tempo drücken. Ihr beide habt sie als Meister getippt, ich nur auf Rang 2. Ich kann da auch tatsächlich nur noch mal sagen, mich da wiederholen, ganzheitlich betrachtet, bleibt bei mir ein bisschen so das Aus gegen Atletico hängen am Ende dieser Saison, wenn ich als erstes, wenn ich an Inter denke. Aber weil sie halt auch schon so früh Meister... Weil das schon so lange her ist, dass sie den Meistertitel auch fix gemacht haben und du am Schluss auch deswegen fast gar nicht mehr so richtig die Spiele geguckt hast, weil du gedacht hast, ja, so what, ne?
Ja, klar. Also, ich glaube, dass noch viel mehr möglich gewesen wäre in der Saison. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber da würde ich jetzt probieren, dann mal kurz nur den Blick auf die Liga zu richten. Dann ist es halt einfach so, im Sommer, man konnte jedes Interview vergangenen Sommer hören, Spieler, Trainer, diese Seconda Stella, diese zweite Stern, das war einfach das große Ding in der Saison. Das würde ich sagen, das haben sie mehr als souverän eingetütet. Und vor allen Dingen, bei mir bleibt halt einfach hängen, das hat sich mich auch schon öfter thematisiert. Inzaghi, ich meine, Inter war vergangene Saison schon durch den 1 in die Champions League Finale, auch die Art und Weise, wie sie City gefordert haben. Also sie hatten diese, sage ich mal, Back-to-Back-Härte, also dieses Hinspiel-Rückspiel hatten sie, diesen Pokalmodus unter Inzaghi, sie hatten diese unfassbar gute defensive Organisation. Und ich finde, dass sie dieses Jahr halt einfach spielerisch oben aufgepackt hat. Also für mich war das jetzt wirklich Inzaghi 2.0. Sie mit Baldung an was Dummes und Ballas denkt, als aus der Dreierkette, was die da vorne veranstaltet haben, zusammen mit den Marken, wie sie alle heißen. Also das bleibt bei mir halt so ein bisschen hängen, dass das Inter wirklich auch nochmal eine ganz neue Facette seinem Spiel hinzufügen kann. Deswegen sage ich auch, ein Blick auf nächste Saison, ich bin wirklich gespannt, ob vielleicht und sage ich sogar noch mal dritte Facette. Mittlerweile traue ich es nicht.
Absolut. Also da würde ich mir auch, nee, also warum sollte man auch Sorge haben, dass es bei Inter jetzt irgendwie die Entwicklung in eine andere Richtung ausschlägt? Man hat, glaube ich, dann auch mit, wenn man in die Zukunft blickt, jetzt vielleicht mit den neuen Besitzern, ja, diese finanzielle Notwendigkeit, immer einen Stammspieler abzugeben. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch so gegeben ist, wahrscheinlich ja nicht. Weil das US-Unternehmen ja auch den Wert des Vereins steigern möchte, sicherlich, um dann irgendwann einen anderen geeigneten Käufer zu finden. Und ich glaube, dass Inter sich auch mit Inzaghi und auch mit dessen Entwicklung als Trainer über die letzten Jahre schon oben auch in Europa da ein, was ist das, was ist das, jetzt ist es 10 Uhr, ich kriege langsam auch Wortfindungsstörungen, sich da als eine der europäischen Top-Mannschaften manifestieren kann mit ihm.
Ich würde das was einfordern. Oder nicht?
Ja.
Ja?
Ja.
Also, finde ich, das muss das Ziel sein für die.
Sozusagen. Ja,
ich würde Ich würde einfordern, dass Inter das für sich selbst als Ziel definiert. Und das so die Herangehensweise ist.
Und ich würde auch sagen, sie starten genau von der Basis, weil für mich gehört Inter in den vergangenen 2 Spielen zu den besten großen Europa-Spielern.
Ja. Ja.
Und deswegen vielleicht noch ein Namen, den man vielleicht schon noch kurz nennen sollte, ist halt Kollege Marotta, der jetzt mittlerweile halt auch Präsident ist, weil der,
stimmt, ja,
weil genau der, was Marius ja angerissen hat, mit den Möglichkeiten finanziell in den letzten Jahren, die bei weitem nicht so war wie bei den englischen, Parisern, spanischen, Münchnern Vereinen, was die da hingestellt haben und dazu nur für mich der Transfer, der das halt alles perfekt auf den Punkt bringt, ist: Du holst Onana für 0, verkaufst ihn ein Jahr später für 50 plus X und holst dafür Sommer für 7 und verlierst nichts an sportlicher Qualität. Würde ich sagen, ist gleich bei Marotta.
Ja. Punkt.
Sehr gut. Und bevor Marius auf der Tastatur landet mit seiner Stirn, finde es übrigens gut, dass du 22 Uhr so als Zeit für spät, ist 22 Uhr für dich spät oder bist sonst nie länger wach?
Nein, natürlich nicht. Das ist mein Rhythmus. Das hat nichts mit letzter Nacht zu tun.
aber ich erlöse dich. Ich habe dich ja gerade eben schon versucht, mit so einem schelmischen Grinsen wieder zu machen.
Ja, ich hab mir das gedacht, ja.
dann sind wir mit der Tabelle durch und kommen deswegen zur
Quadra Eterna.
Die Top 11 der Saison. Und da würde ich mal ganz frech mich erkundigen, in welchen Formationen spielsystematisch ihr auflauft, und lasse dem Gast den Vortritt, Christian. Welches hast du gewählt?
Perfekte Frage, die hätte ich nämlich auch gleich an euch gestellt. Ich gehe mit einem 3-5-2.
3-5?
2.
3-5-2. Ah, also Inzaghi Ball.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Okay. Habe ich auch drüber nachgedacht? Marius, wie sieht es bei dir aus?
Ich bin... Wie spielt Italien heute?
Ich habe noch nicht genau geguckt.
Dreierkette.
Ja, dann bin ich Spalletti heute.
3-4-3 oder was?
Also 3-4-2-1 oder Gasperini vielleicht auch.
3-4-2-1. Okay, ich spiele einen 3-4-3.
Finde ich spannend, dass wir alle Dreierkette sagen, weil man sonst ja, man neigt ja häufig auch dazu, ich weiß ja nicht, wenn ihr auf den Flügeln habt, ob ihr dann irgendwie so, ob du wieder so einen Leao-Schienenspieler-Move machst.
Nee, kann ich so viel vorwegnehmen, mache ich diesmal nicht.
Ja. Man neigt ja sonst immer dazu, mehr Offensive lieber aufzustellen.
Ja, das stimmt. Nee, ich habe es versucht, ausgewogener zu machen und ein bisschen realistischer. Aber mal gucken. Christian, wer steht bei dir im Tor?
Ja, bei mir im Tor, ich Klar, der obvious choice wäre Sommer gewesen, aber ich habe mich für Di Gregorio entschieden, weil er die meisten, also im Schnitt die meisten Paraden pro Spiel der Liga, und er hat halt jetzt nicht die Abwehr von sich, wie sie Sommer bei Inter gehabt hat, bei Monza, und hat wirklich wieder den nächsten Schritt gemacht, finde ich. Auch komisch, dass er jetzt nicht bei der Nationalmannschaft mit dabei ist, aber es wird auch noch kommen, steht irgendwie kurz vor dem Sprung zu Juve, was auch Sinn ergeben würde. Und hat, glaube ich, ich habe es dann noch mal extra nochmal angeschaut, weil ich es ja füttern musste, hat im Schnitt nur 1,1 Gegentor pro Spiel, und dann Platz 5 in der Liga, und deswegen sagt mir Mannsabwehr, die ja seit März schon im Urlaub war, gefühlt, deswegen die gewonnen.
Wie sieht's bei dir aus, Marius?
Da gehe ich mit. Da haben wir ein Match. Und ich hab mir jetzt parallel dazu auch mal die unsere Hinrunden-Elf aufgemacht.
Ja.
Und da haben wir ja beide auch für Sommer gestimmt, und dann kann man sozusagen die beiden besten Torhüter der Saison entsprechend ehren. Nehmen wir eine Bank mit, dann setze ich Sommer darauf.
Meine auch.
Tatsächlich ist es, der steht auch mal mir zwischen den Pfosten, und ist mir jetzt gerade aufgefallen, mit ganz viel Fantasie und in einem Neonlicht, sieht Marius ein bisschen aus wie Michael Di Gregorio.
Okay.
22:12
Ja. Schreibst du mit eigentlich?
Ich schreibe mit, ja.
Geil.
Tatsächlich. Ich schreibe mit, und dann können wir wieder eine geile Grafik machen in den nächsten Tagen. Christian, deine drei Verteidiger.
Meine Dreierkette, ja. Ich hau sie einfach mal raus.
Hau sie raus.
Bremer, Bastoni, Calafiori. Sag mal kurz zwei Sätze zu allen, dann wahrscheinlich deckt sich ein paar Sätze auf. Fange ich mal mit Bremer an. Also was Juve eben bis zu diesem Interspiel gerade defensiv geleistet hat, war schon beeindruckend. Und Bremer, auch allein wenn ich ans Coppa Italia-Finale denke, wie der Atalanta 90 Minuten verteidigt, also für mich immer noch mit der beste Mann am Mann quasi in der Liga. Muss rein. Bastoni musste absolut rein, steht für mich eben genau für diese Spielerentwicklung, Weiterentwicklung. Habe extra nochmal nachgeschaut, der hat 10 Großchancen herausgespielt, als einer aus der Dreierkette.
Krass.
10. Ja. Damit, glaube ich, bist du in der Liga auf Platz 7 oder 8. Und allein dieses Tor gegen Bologna, das 1-0, Flanke Bastoni, Kopfball, der deutsche Innenverteidiger bei Inter, sorry, jetzt ist es bei mir spät.
Bissek.
Danke, genau. Und zwar nicht nach einem Standard, sondern es war aus dem Spiel heraus. Einer aus der Dreierkette flankt auf den zweiten Pfosten, auf den zweiten Mann aus der Dreierkette, der das Tor macht. So, Punkt. Bastoni muss rein. Ja, und Calafiori einfach, was der bei Bologna gespielt hat, ja, das war unreal. Der war davor noch bei Basel, war mal Außenverteidiger, und Santiago Motta aus ihm einen spielstarken Verteidiger, richtig Außenverteidiger, Ballantreiber, was weiß ich was gemacht. Schauen, ob wir ihn im Sommer zu sehen kriegen, aber spätestens ab nächster Saison, egal wo, werden wir ihn in der Champions League sehen.
Ja. Starker linker Fuß, Spieleröffnung, das Model für einen, also genau wie Bastoni ja auch, das Model für einen modernen Innenverteidiger. Ich hoffe, dass die beiden sich nicht auf ewig in der Squadra sozusagen auf der Position dann gegenseitig ausstechen oder so.
Das wäre schade.
Ja.
Marius, ich gehe einmal ganz kurz dazwischen, weil ich exakt die gleiche Dreierkette habe wie Christian.
Ich auch, und deswegen habe ich schon überlegt, aber ich kann auch Bremer nicht rausnehmen und dafür Buongiorno reintun, weil es muss einer von Juve rein, und dann muss es Bremer sein.
Aber danke, Marius, dass du Buongiorno genannt hast, denn das wäre auch mein Bankspieler. Also, finde, der hätte es auch verdient. Aber
ja.
Also, dann ist der Bankspieler.
Ja.
Christian, sag uns deine 5 Mittelfeldspieler.
Oh, 5, okay. Dann fange ich mal links an, der passt am besten, das ist Herr Di Marco, der das Intertrikot trägt. Di Marco allein gefährlich, Di Marco plus Bastoni, hat man jetzt ja auch schon diese linke Kette herausragend, deswegen muss der rein. Meine drei im Zentrum sind Hakan Çalhanoğlu, ja, wurde auch schon oft genug darüber gesprochen, welche Entwicklung er genommen hat, herausragend. Und flankiert wird er von zwei Herren von Atalanta, nämlich von Herrn Ederson und von Herrn Koopmeiners. Koopmeiners kann man dann ja auch nach vorne schieben, eben, dass man diese Variabilität hat. Da glaube ich, passt die Zahlen nicht. Ich glaube, Koopmeiners war mal 2-3 Spieltage vor Schluss bei 22 Scorepunkten. Ich weiß nicht, ob noch ein oder andere dazugekommen ist. Und Ederson war die ganze Saison über schon krass. Was er im Europa League-Finale gespielt hat, habe ich jahrelang nicht mehr in einem Finale gesehen, dass ein Spieler sowas abreißt. Und hat in der Liga, habe ich extra noch nachgeschaut, auch noch gemütliche 6 Tore reingeworfen, weil das war nämlich der nächste Schritt, den er gemacht hat, dass er in diese Torgefahr aus der zweiten Reihe kommen, auch noch mitgenommen hat. Ja? Und mein rechter Mann, ich spiele ein bisschen asymmetrisch, also die Marco kann dann eventuell ja auch ein bisschen sozusagen den defensiveren Part und rechts würde ich gerne Herrn Pulisic. Klar, ist kein klassischer Schienenspieler, ich weiß, aber er ist auch fleißig, der macht schon auch den einen oder anderen Meter gegen den Ball und ich glaube, er hatte 20 oder 22 Scorepunkte, der war wirklich verlässlich, was er geliefert hat, über rechts zu kommen. Genau, das ist mein Fall.
Wie sieht's bei dir aus, Marius?
Ich habe auch links Di Marco, natürlich. Mhm. Habe auch im Zentrum natürlich Hakan Çalhanoğlu. Ich habe auch Ederson statt Koopmeiners und habe mich auf der rechten Seite für den positionsgetreuen Bellanova entschieden.
Leute, das ist lustig. Das ist wirklich, das ist wirklich sehr lustig, weil ich sag euch, wie es beim, also ich habe erst damit geliebäugelt, das 3-5-2 zu nehmen, weil ich mich nicht zwischen Koopmeiners und Ederson entscheiden konnte. Habe mich jetzt für das 3-4-3 entschieden und kann guter Dinge. Pass auf, links spielt bei mir Di Marco, dann kommt Hakan und dann kommt, wenn ihr beide es Ederson schon genannt habt, kann ich guter Dinge sagen, komm, spielt bei mir Koopmeiners und rechts spielt bei mir auch Bellanova. Weil ich finde, dass der auch in seiner Weiterentwicklung, und wir haben vorhin über Torino gesprochen, das ist ein unheimlicher, wichtiger Bestandteil und das ist immer noch eine
ist, glaube ich, auch von den so statistischen Werten und so die für seine Position wichtig sind, überall ganz weit vorne.
Ja.
7 Vorlagen, glaube ich, habe ich extra aufgeschaut, weil er auch bei mir logisch in der Verlosung war. Und super Dribbling-Werte, genau, was Marius sagt. Und halt so dieses dynamische Dribbling. Also, ich glaube, bei der Nova 7 oder 10 in der nächsten Woche.
Ja, safe. Dann, Christian, hast du noch 2 Spieler übrig im Sturm?
Ja, ich glaube, wir haben alle nur einen Spieler übrig, würde ich mal davon ausgehen, denn Lautaro, weiß ich nicht, ob das ein Geheimtipp war, den musste ich dann halt fast nehmen, ja, sprechen für sich. Ist witzig, am Ende haben ja ein paar Leute gemeint, hat am Ende nicht mehr getroffen, ein bisschen schwach. Ich würde es anders aufdrehen, er hat halt, bis es sein musste, er hat einfach alles weggeputzt, was wegzuputzen war. Und dann hat er halt ein bisschen gemütlich gemacht, auch noch hinter Kapitän. Ja, alles gesagt, wissen wir. Und dann war halt die Frage, wer ist sein Sidekick? Und das muss ich dir leider vorgreifen, Mario, jetzt werde ich dich leider crashen. Das ist Herr Bubitz. Den finde ich klar, Zirkzee war auch in der Verlosung, da gäbe es einige, aber ich finde, was Gudmundsen wirklich als ganzheitlich, also die Tore, was 14, glaube ich, dazu noch 4 Vorlagen und auch wirklich dieser totale Spieler, also am Ende hat er ja auf der 8 gespielt, Schlarino hat ihn noch zurückgezogen, er hat hängen gespielt, er hat ganz vorne drin gespielt, er ist über links gekommen, ballstark, gutes Dribbling, eiskalt vorne, sensationelle Saison.
Ja, dann gehe ich da kurz rein. Meine 3 vorne sind dann Gudmundsson links, Lautaro zentral und rechts, du hast ihn als Schienenspieler eingesetzt, finde ich, muss da ein Milan-Spieler rein und da habe ich Pulisic, der so eingeschlagen hat. Dann, deswegen habe ich mich dann auch fürs 3-4-3, um es systematisch realistischer zu machen, nachdem ich das letzte Saison oder auch in der Winterpause anders gemacht habe. Deswegen vorne bei mir Gudmundsson, auch wegen also der Gegebenheiten, bei denen er gespielt hat, beim Aufsteiger so zu rasieren. Ja, und Leute, beruhigt euch, jetzt kommt Zirkzee schon auch noch. Da bin ich mir 100% sicher. Marius, bitte.
Ich hasse unsere Einigkeit, das macht mich krank. Ja, ich habe Zirkzee und ich habe auch Pulisic und tausche ihn zur Pause gegen Gudmundsson. Und die spielen um, deswegen so dieses Gasperini-System, weil ich glaube, dass beide in so einer freien Art Spielmacher False, Nein, Geschichte hinter einem richtigen Mittelstürmer gut funktionieren können. Und die spielen dann hinter Lautaro.
Bellissimo.
Damit könnte man, glaube ich, ganz gut spielen.
Und ich setze, das ist echt schwierig, aber ich setze
trotz Motta und trotz Baroni Simone Inzaghi auf die Bank.
Stimmt, habe ich mir keine Gedanken über den Trainer gemacht.
Dann lasse ich dir noch kurz Zeit mal, denke ich nach. Bei mir ist jetzt zwei auf der Bank. Ich finde auch, also ich finde Trainer dieses Jahr wirklich so schwierig. Da hätten so viele verdient. Bei mir sind es jetzt die, die auch schon mal ein bisschen aneinander geschnuppert haben. Ich kann Gasperini nicht außen vor lassen und Thiago Motta auch nicht. Und aber ja, logisch hätte es Inzaghi auch. Aber bei mir ist es einfach Gasperini und Thiago Motta. Thiago Motta ist auch ein Saison von Herrn Gasperini. Deswegen würde ich gar nicht sagen, wer da der A und der B ist. Sie sind einfach beide.
Dann sage ich Max Allegri. Und das war sie, die Top 11 der Saison 2023-24.
La Squadra Eterna.
Ja, also ganz ehrlich, wir waren uns so unfassbar einig. Ich nehme sonst auch noch irgendeinen anderen Trainer da von euch. Die coachen sich die Spieler sonst von alleine. Also wir waren uns so unfassbar einig. Jetzt bin ich echt noch gespannt, was da aus der Community noch hinterhergeschossen wird. Es ist viel eingegangen. Wir hätten gerne noch mehr, um die sogenannte Sample Size etwas größer zu halten. Und hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Christian, wie immer ein großes Vergnügen.
Auf jeden Fall.
Unbedingt die Saisonvorschau, dann mit feststehendem Kader nach der Transferphase. Danke, dass du den Spaß mitgemacht hast.
Ja, vielen Dank für dich. Großen Spaß.
Marius, dann darfst du jetzt wieder an deinem Schlafrhythmus arbeiten. Und wir hören uns, nicht vergessen, zum Euro-Spezial nächsten Dienstag dann.
Gute Nacht.
Ciao, ciao.
Ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo.